An alle, die sich immer beschweren, dass es im Podcast-Abteilung Basketball zu wenig um das Thema Basketball geht, denen sei gesagt, heute geht es sehr viel um Basketball im Podcast-Abteilung Basketball. Die letzten Launchpad-Tests sind abgeschlossen. Guten Tag. Guten Tag in die Runde. Wenn jemand das Launchpad testen muss, dann ist das ein Zeichen dafür, dass nicht Launchpad Alex am Launchpad sitzt, sondern...
Ich behalte hoffentlich meinen Job, Sebastian, nach wie vor.
Basti Ulrich ist da, Alex Dächern ist im Urlaub, in dieser Woche und in der kommenden Woche und deswegen, ja, ist Basti wieder zur Stelle und...
Ich freue mich.
Ja, wir freuen uns alle. Du heißt bei Twitter Mikrosohn.
Ja, @Mikrosohn, das ist eine Jugendsünde, die ich nie korrigiert habe. Ich hab beim Radio angefangen und ich dachte, boah, wie lustig wäre das denn, wenn man quasi ein Wortspiel mit Mikrofon macht, weil es geht ja hier um Mikrofone und ich bin quasi der, ja.
Ah, jetzt hat.
Ja, ja.
Das hätte ich nicht gedacht. Was ich aber extrem mag bei deinem Twitter-Profil ist der Nachsatz im Großen und Ganzen nutzlos.
Ja, das stimmt.
Comedian, Autor, Kommentator bei Magenta Sport, für die dich nicht kennen, du kommentierst Spiele hier bei uns.
Ja.
Und im Großen und Ganzen nutzlos, das finde ich überragend.
Ja, ich meine, es ist ja alles nutzlos im Prinzip. Also niemand, der in Afrika kein Wasser hat, profitiert jetzt davon, dass ich Gießen gegen Bayreuth kommentiere. Was ich nicht kommentiert habe, aber egal.
Also du gehst auch auf diese Ebene von wegen, solange man nichts Produktives macht, also Schrauben herstellt oder Tische zusammenbastelt, Arzt ist, Menschen hilft, ist man nutzlos.
Ich sehe es immer so, würde ich im Fall einer Zombie-Apokalypse weiterhelfen oder nicht? Also bin ich, also wenn...
Im Falle einer Zombie-Apokalypse?
Ja, genau. Stellen uns vor, wir sitzen jetzt hier in diesem Hochhaus in Unterföhring und plötzlich bricht die Zombie-Apokalypse aus.
Was ist denn eine Zombie-Apokalypse
eigentlich? Ja, alle sind Zombies auf einmal und es gibt nur noch uns beide jetzt, die in diesem Raum überleben müssen. Wenn jetzt jemand, irgendwie sein Leben lang schwere Sandsäcke wohin geschleppt hat, dann hat er die Fähigkeiten vielleicht dazu, so einen Zombie wegzu... Aber ich kann ja dem Zombie nicht erzählen, hey, kennen Sie, was ist denn komisch an Stühlen? Ich kann denen ja nicht mein Stand-Up-Set erzählen.
Aber vielleicht lachen die Zombies sich alle tot über deine Witze. Das ist vielleicht hilfreicher, als denen irgendeinen Stuhl entgegenzuschmeißen.
Ich meine, die meisten Leute, die bei mir im Publikum sitzen, gehen danach raus und fühlen sich mehr oder weniger hirntot. Also das passt schon.
Ja, das kann lustig werden. Vielleicht bricht im Laufe dieser Sendung die Zombie-Apokalypse aus oder während ihr daheim den Podcast hört, was ich nicht hoffen will. Ich gehe auch nicht davon aus.
Ich weiß es nicht.
Also in der heutigen Welt weiß man nie. Ich habe gestern erst wieder einen Tweet bekommen, wo drin steht, ihr wisst schon, dass gerade, und dann wurde aufgezählt, das Klima sich wandelt, die Insekten aussterben, Vollidioten über den Atombombenknopf verfügen und so weiter und so weiter.
Wieso hast du den Tweet bekommen? Weil du jetzt was dagegen machen sollst. Jetzt mach mal was.
Ja, aber ich bin auch genauso nutzlos.
Du hast einen neuen Spitznamen, den ich fantastisch finde, der Klaas Relotius.
Oh nee, also gut, vielleicht ganz kurz, ja, ich will da gar nicht groß drauf eingehen. Der Herr Grube aus Bremerhaven, der Präsident und Gesellschafter der Eisbären Bremerhaven, ist sauer auf mich, weil ich gesagt habe im On, dass es nicht gut ist, wenn die Eisbären Bremerhaven sich in die Hände einer dubiosen Spieleragentur geben. Und ich wäre ja wohl der Klaas Relotius von Magenta Sport, weil ich sollte besser recherchieren. Das ist keine dubiose Agentur. Ich sollte mal auf deren Webseite gehen und dann sollte ich bei ihm anrufen und mich entschuldigen. Mhm. Herr Grube, ich entschuldige mich nicht, denn ich habe über eine dubiose Agentur gesprochen, weil ich mit mehreren Leuten über diese Agentur gesprochen habe, die seit mehreren Jahren Spieler verpflichten. Niemand kannte diese Agentur. So, da habe ich gedacht, okay, das ist dubios und dieses Geschäftsmodell, eine Agentur beteiligen zu lassen am Verein, ich habe auch nicht gesagt, dass die Agentur zu 100% die Eisbären Bremerhaven übernommen hat, das ist falsch, sondern Teilhaber sind, finde ich sehr riskant und wie gesagt, also die haben halt eine sehr große Einflussnahme auf die Spielerverpflichtung gehabt, das finde ich nicht gut und das war der Untergang der Eisbären in dieser Saison. Ich würde mich darüber freuen, wenn Sie sich dafür entschuldigen, mich in die Nähe von Klaas Relotius zu stellen, einem der größten Journalistenverbrecher in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das, finde ich, hat eine Entschuldigung eher verdient.
It's simple, but it's schwierig.
Ja. Dafür zum Thema, aber ich möchte mich mit Herrn Grube gar nicht streiten. Ich möchte mich eh nicht streiten, denn tatsächlich eine meiner stärksten Charaktereigenschaften, um direkt damit einzusteigen, ist meine Harmoniesucht. Hm. Und gleichzeitig meine größte Schwäche. Gut, wir machen weiter. Wir haben einen tollen Spieltag gehabt, Basti. Wahnsinn, ich war im Norden unterwegs. Mhm. Göttingen gegen Frankfurt am Samstag. Mhm. Frankfurt gehört ganz klar zu den Teams, die noch ja, Potenzial haben für das letzte Drittel der Saison.
Glaubst du, dass sie noch pushen können auf die Playoffs?
Ja, die sind, also die haben jetzt echt einen guten Kader. Wenn die beiden Neuen, also der Larsen und der Holden, da noch irgendwie gut funktionieren.
Also ich schaue jetzt gerade mal in die Standings, 16-24, das ist natürlich schon...
Es ist ein Fund, das sie noch aufholen müssen, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, dass sie das ein oder andere Spiel noch gewinnen können und die anderen verlieren ja auch ständig da drüber stehen. Also Ulm kommt nicht richtig in den Pushen und Würzburg gewinnt mal, verliert mal wieder und das ist schon, ja... Also, ich weiß es nicht.
Hatten natürlich auch einen Sahnetag von der Dreierlinie, die Frankfurter.
Das war Wahnsinn.
35.
Das war wirklich Wahnsinn. Also, Robertson ist ein, wer liebt nicht Tess Robertson? Ja. Aber der macht halt hinten den Stockton ziemlich dicht und vorne schmeißt er die Dreier rein.
Ja.
Ich meine, was willst du eigentlich mehr?
Das wird ihm natürlich immer noch extrem viel abverlangt. Also immer noch weit über 30 Minuten pro Spiel. Und jetzt waren es, glaube ich, auch wieder 35 oder so.
Aber schon stark. Und da, wie gesagt, die Mannschaft jetzt hat auch richtig einen tiefen Kader, wenn die Verletzten alle wieder zurück sind. Und Wobo da und Vargas, der geht auch immer noch wichtige Minuten geben kann. Plus eben die Neuen. Das hat schon eine gewisse Qualität. Also traue ich den eine oder andere Überraschung zu. Sonntag war natürlich Vechta gegen Bayern. Ich war das erste Mal in Vechta in meinem Leben. Stark natürlich. Also tolle Atmosphäre. Ja. Auch natürlich super lustig, dass nach dem Spiel die Party erst richtig losgeht. Mit Après-Ski-Liedern und sowas. Finde ich super. Spiel, ja, also begeistert natürlich, was die da machen. Das ist schon eine ganz besondere Geschichte, was Rasta Vechta da veranstaltet.
Meine Überschrift wäre, Vechta ist kein Gimmick-Team, so wie das ja zu Beginn der Saison so ein bisschen vermutet wurde. Ja, die können halt eine Sache, diese super aggressive Defense. Aber ich finde, also auch wenn sie natürlich wieder super aggressiv gespielt haben gegen die Bayern, die haben mittlerweile so viele verschiedene Gesichter auch einfach, die rausrollen können. Also sie haben ihre Fast-Break-Offense, sie haben TJ Bray, dem sie dann über ein komplettes Viertel den Ball in die Hand geben und der alles kontrolliert. Dann haben sie aber auch wieder diese komplizierten Princeton-Offense-Sets irgendwie für Austin Hollins. Das ist einfach eine wirklich gut ausbalancierte Mannschaft.
Ich habe mir am Anfang gedacht, okay, du achtest vor allen Dingen auf deren Defense und wie die da so rumtrappen und was die so machen. Das war gar nicht so notwendig, also weil die Bayern haben sich jetzt gar nicht darauf eingelassen, aber die haben auch gut im normalen Halbfeld verteidigt. Also das war schon super viel Deny, immer wieder auf die Passwege gegangen und da eine Hand dazwischen und da eine Hand dazwischen. Natürlich geben die sowas von Monster Vollgas. Ja. Also wenn die mal dann Eurocup spielen sollen oder was auch immer die dann spielen werden, das ist dann schon nochmal ein anderer Schnack, wenn du das zweimal die Woche machen musst. Ne?
Der Schnack wird sich schon in den Playoffs verändern. Also das ist ja die große Frage, die auch ihr euch schon in den vergangenen Wochen immer wieder gestellt habt. Kann man das denn aufrechterhalten, so zu spielen in den Playoffs?
Vor allen Dingen, weil man sich als Gegner, und das hatte Tonno Gavel, unser Experte, neulich mal gesagt, als Gegner dann in der Serie drauf einstellen kann.
Ja.
Du kannst ein Spiel, so ist klar, da kannst du jeden schlagen, aber wenn du dann in der Serie bist und du triffst dich halt 3, 4, 5 Mal, kann man sich da als Gegner drauf einstellen. Aber wie gesagt, du hast es selber angesprochen, die haben viele Möglichkeiten mittlerweile.
Genau das wäre mein Schluss. Ich glaube, Vechta aus der ersten Saisonhälfte ist was, wo man sich leichter drauf einstellen kann. Diese ganz Fellpresse, die sie dann einfach über wirklich 10 Minuten am Stück auspacken. Aber das ist ja nicht mehr nur das Einzige. Nee, jetzt haben sie mit Clint Chapman noch jemanden, der sogar solide am, in der Korbnähe verteidigen kann und der natürlich auch offensiv ein Wahnsinnsspiel gemacht hat.
Die ersten beiden Angriffe waren für ihn ja. aufgezeichnet. Ja,
so wie man das von einem Coach, also von einem Coach wie Kayes erwartet einfach.
Genau.
Belohne den Big Man am Anfang.
Direkt, zack, bumm, Ball runter, einmal gute Bewegung, auch unterm Korb durchgetaucht, so als wollte er Richtung Ludwigsburg sagen, schaut mal, wie ich mich bewegen kann, ist doch super, oder nicht? War ganz interessant, vor dem Spiel, Interview mit Kayes, da habe ich ihn gefragt, naja, Ludwigsburg und ihr habt da so einen leicht ähnlichen Stil jetzt von der Defense her, so ein bisschen wuseln und jetzt hat er in Ludwigsburg hat Chapman nicht reingepasst, hier passt er jetzt rein und dann sagt er, ich habe nicht den Clint Chapman verpflichtet aus Ludwigsburg, ich habe den aus Berlin verpflichtet.
Ja.
Der Kayes ist ein großartiger Typ.
Kayes ist Wahnsinn. Ich habe bei Kayes immer ein bisschen den Eindruck, dass man, wenn man ihm jetzt noch eine Frage stellt, dass man ihm dann einfach wertvolle 30 Sekunden raubt, die er nicht über Basketball nachdenken kann. Der wirkt immer so besessen davon irgendwie.
Genau. Seine Zukunft spannend.
Mhm.
Er ist bei der gleichen Agentur wie Aito.
Aber ich dachte schon wie Bremerhaven.
ich will ihn jetzt nicht zu sehr in die Nähe von Alba Berlin rücken. Also vielleicht bleibt er auch in Vechta. Ich glaube, der hat ja auch Vertrag, hat er sowieso.
Ja, ja.
Die würden ihm ein Denkmal bauen, was mindestens so groß ist wie der Marktplatz von Vechta. Und wer weiß, nächstes Jahr, was die spielen werden. Keine Ahnung, Champions League oder sowas. Ist ja auch mal, also kann er auf jeden Fall noch ein Jahr internationale Erfahrung sammeln. Achtung, bevor er vielleicht mal zu einem anderen Verein wechselt. Aber klar, er wird auf jeden Fall Trainer des Jahres werden. Dass wer ihn nicht wählt, glaube ich, den gibt es nicht.
Ja, ich fand es ja auch schon fast frech, dass er nicht beim Oyster Game den Coach machen darf.
Ja,
aber bei allem Respekt vor Ito, aber, aber Kayes ist für mich da die eindeutige Story des Jahres und sollte da auch belohnt werden dafür eigentlich.
Ja, ja, Riesengeschichte. Man kann nur Fan sein von dieser Mannschaft, von dieser Umgebung. Und das hatten wir auch so ein bisschen während des Spiels thematisiert, weil natürlich immer wieder die Bestrebungen sind der Liga, Basketball muss in die Metropolen. Das ist ja das alte Thema. Ne? Das muss nach Hamburg und Berlin ist ja sowieso gesetzt. Köln München. Ne? Da sind die Zuschauer und sowas. Ja, das ist irgendwo richtig. Da stehe ich auch dahinter. Natürlich sind das nachfragestarke Standorte eventuell. Aber sowas Gewachsenes und sowas Kultiges und sowas, ja, wirklich Geiles einfach, das muss es auch geben. Das macht so eine Liga auch aus.
Ja, natürlich macht es so eine Liga. Also ich weiß halt nicht, ob das die Euroleague jetzt so sehr interessiert. Ob das
also die Euroleague würde natürlich, sagen wir mal, Vechta wird deutscher Meister.
Ja.
Hoi. Und Jordi Bertomeu.
Da rauchen jetzt schon die Köpfe in einigen Büros.
Kommt dann nach Vechta. Also das ist natürlich... Ich meine, wer weiß, keine Ahnung, mal angenommen, es würde passieren, die würden natürlich nicht in Vechta spielen dürfen.
Ja, was wäre dann das nächste, der nächste Standort?
Du musst nach Bremen, in die ÖVB Arena heißt die, glaube ich, die große Halle da in Bremen. Keine Ahnung, ob das geht. Also ich weiß ja gar nicht, ob das alles geht.
Ja,
also ich weiß, Euroleague ist ja auch mindestens 50% Politik und nicht 50% und 50% vielleicht sportliche Qualifikation in dem Fall.
Ich bin mir sicher, dass die in den Euroleague Headquarters schon Ende des dritten Viertels eine Krisensitzung einberufen haben. So, hey, schau euch mal an, was hier passiert. Oh oh, oh oh, wie können wir das verhindern?
Unser Wildcard-Besitzer wird gerade mit 20 Punkten in Vechta geschlagen.
Ja.
Aber das hätte natürlich, also deswegen plädieren wir auch immer dafür, dass diese sportliche Qualifikation, sie muss einfach eine große Rolle spielen. Das macht's doch gerade aus. Stell dir vor, du wüsstest, dass auf jeden Fall der deutsche Meister im höchsten europäischen Wettbewerb spielen wird.
Ja. Das wäre Wahnsinn.
Wahnsinn!
Das will ich meine, und das wäre ja auch, also natürlich ist so ein bisschen die Befürchtung, die dann immer im Hintergrund ist, oder vielleicht gar nicht so sehr im Hintergrund, sondern die einfach mitschwingt. Ja, was ist denn, wenn jetzt Austin Hollins, TJ Bray, Seth Hinrichs, wenn die einfach alle weg sind wieder nächste Saison. Mhm. Wenn die Euroleague anklopft oder Malaga oder wer auch immer und sagt, hey, komm doch hierher. Wenn du jetzt aber eine sichere sportliche Qualifikation hättest, wenn du sagst, okay, so wie ihr jetzt in dieser regulären Saison wart und wenn ihr tatsächlich ins Finale einzieht am Ende, dann seid ihr in der Euroleague, dann ist das ja was man seinen Spielern schon während der Saison mitgeben kann und nicht erst im Prinzip zwei Tage bevor die nächste startet, weil die Planungssicherheit hätte man dann, um eben solche Spieler auch vielleicht zu halten.
Vielleicht werden wir es noch erleben, dass es einen einheitlichen europäischen Teamwettbewerb gibt, wo alle sich lieb haben. alle an den Händen fassen und sagen, so läuft das ab und so kann man da auch planen. Momentan bleiben wir in dieser Zwickmühle zwischen Euroleague und FIBA und werden damit leben müssen. Auch in den kommenden, also zumindest in der kommenden Saison, bin ich relativ sicher, wird sich nicht allzu viel tun.
Andere Euroleague-Kandidaten, natürlich das zweite Topspiel des Wochenendes, Alba gegen Oldenburg.
Genau, also Alba ist natürlich eine der krassesten Geschichten der Saison, wie ich finde. Das ist, also mit Alba muss man eigentlich gucken, einfach um zu sehen, was da passiert. Mhm. Eurocup, Dramen. Pokal, BBL, Dramen. Jetzt haben wir Dienstag, morgen, 18:45, Magenta Sport, Spiel 3 gegen Malaga, Viertelfinale Eurocup. Ich glaube, das wird ein Drama. Also auch wieder Drama 9.0. Und dann verlieren sie natürlich zu Hause gegen Oldenburg. Und da war ich mir relativ sicher, dass das passiert.
Okay, tatsächlich.
Ja, ja, also Oldenburg ist stark, hatte eine Woche Zeit, sich vorzubereiten, ganz klassisch. Und du hängst als Berlin in dieser Twitter-Geschichte, Freitagabend Malaga, du weißt danach auch nächsten Mittwoch Malaga, also Heimspiel zwar, aber trotzdem Spiel. Und dann hat man gemerkt, wie sie in der zweiten Hälfte abgebaut haben. Ich konnte das Spiel jetzt nicht so intensiv sehen, aber was zu sehen war, ist, dass da ganz klar Oldenburg den größeren Fokus hatte in der zweiten Hälfte.
Ich glaube, da gibt es tatsächlich ein echtes Matchup-Problem für Berlin, auch wenn man vorausschaut auf die Playoffs vielleicht. Eine Serie wäre möglich zwischen den beiden. Du kannst einfach keinen Center gegen Mahal Basic spielen lassen, der nicht wirft. Es ist immer wieder interessant. Ich meine, ihr habt letzte Woche mit ihm drüber geredet, wie er seinen Körper in Form gebracht hat für dieses Hedging, dieses Rauslaufen. Aber wenn er das nicht machen muss, die komplette Partie über. Also der steht immer in der Zone gegen Alba und dann hat er natürlich auch offensiv die Energie und das nimmt einfach, wenn du dem Oldenburger Spiel es erlaubst, dass man halt Basic nicht verteidigen muss an der Dreierlinie, dann sieht diese Mannschaft noch viel mächtiger aus, als sie sowieso schon ist, offensiv und defensiv.
Ja, da ist was dran. Und Will Cummings ist dein persönlicher MVP.
Ist mein MVP, ja. Ist er schon länger, ich finde, dass alles, was Oldenburg offensiv macht, wird einfach empowered von Will Cummings, auch wenn man dann einen Mahal Basic hat, auch wenn man dann einen Paulding hat, einen Schwedhelm, der natürlich für das Spacing sehr, sehr wichtig ist. Aber Will Cummings ist die Maschine, die das alles antreibt. Ja. Diese Art und Weise, also der ist ja ein Point Guard, der einfach auf alle Arten dein Team anführen kann. Okay. Der kann das klassische Pick and Roll laufen, der spielt dir auch einen einfachen Pass einfach zu einem Fader raus. Der kann aber auch ziehen und kicken, der kann aber auch einfach einen Stepback-Dreier ins Gesicht vom Gegenspieler nehmen. Gegen Giffey gab es einen sehr, sehr schönen. Ist so, wie man sich im Prinzip einen modernen Point Guard in der Offensive vorstellt.
Plus der Tatsache, dass Oldenburg nicht international spielt und gerade jetzt zum Ende der Saison, also ich sag mal, gut, jetzt Eurocup ist dann irgendwann zu Ende, aber die Bayern, die werden lange noch Euroleague spielen, vielleicht sogar in die Playoffs kommen und dann wird das nochmal ein anderer Blues auch werden, was die berühmte Energie, von der immer alle reden, zum Ende der Saison, da könnte bei Oldenburg der Akku noch relativ voll sein.
Ja, genau.
Also, mit Oldenburg ist zu rechnen, also diese Saison ist spannend, also am Ende ist klar, die Bayern werden in jedem Fall favorisiert sein für jede Serie, in die sie gehen, in der BBL.
Ja.
Das ist Fakt. Aber ich glaube nicht, dass es hier so ein einfacher Spaziergang wird. Also, dass die einfach jede Serie 3-0 weg. Und das glaube ich eher nicht.
Der große Vorteil der Bayern ist halt, dass sie im Prinzip allen Defiziten dieser anderen Teams was entgegenzusetzen haben. Also, die haben einfach so viele verschiedene Lineups mit 5 Werfern, mit 5 guten Verteidigern.
Obwohl man gemerkt hat bei Maccabi, das ist so eine Mannschaft, die ihnen gar nicht liegt. Mhm. Die sind halt so athletisch und so schnell. Die haben halt da einen Tarik Black oder sowas am Brett und ohne Booker vor allen Dingen. Ohne Booker fehlt dir ein riesen Pfund auf der großen Position, was Athletik angeht. Da ist Radojevic nicht der Richtige dafür, da ist Bartel nicht dafür.
Die großen Positionen sind natürlich auch verletzungsbedingt da ein Problem. Ich würde tatsächlich noch viel mehr Derek Williams einfach pur auf der 5 sehen und nicht dieses, er geht mal raus, dann ist er wieder drin.
Ja. Also Williams ist noch nicht, für mich nicht sauber integriert in das Offensivspiel der Bayern. Das ist mir immer zu viel auf dieses 1 gegen 1 auch ausgerichtet. So also von wegen hier, bumm, mach mal.
Ich habe allgemein den Eindruck, dass, also das ist ja so ein Thema, das sich auch ein bisschen durchzieht. Radonjić ist jetzt nicht unbedingt der Offensiv-Zauberer als Coach. War schon immer verschrien als großer Defensiv-Spezialist. Und das merkt man ja auch. Also auch wenn man es jetzt gegen Fechter vielleicht nicht gesehen hat. Aber im Regelfall sind die Bayern ja vor allen Dingen definiert über ihre Defense. Und in der Offense ist es halt oft einfach dieses überlagernde Talent, die einfach besser sind. Also nicht umsonst wird Braden Hobbs immer wieder so angepriesen, weil der halt einfach reingeht und im 1 gegen 1 drei Dreier ballert.
Ja.
Und da fehlt mir tatsächlich vieles offensiv, liegt aber auch daran, an dem Personal, wie du gerade schon gesagt hast. Also es fällt immer wieder auf, dass wenn du im Pick and Roll mit Radosevic läufst, ich habe immer noch den Eindruck, dass der nicht so genau weiß, wo er dann hin will oder hin muss.
Der hängt so im Nirvana immer zwischendurch dann.
Ja, und er ist leider auch als Passer nicht gut genug, um dann aus der Mitteldistanz jemanden zu finden noch auf dem Flügel oder sowas. Dann ist es halt eben oft dieses 1 gegen 1.
Ja. Gut, also tolle Spiele. Bamberg-Ulm nicht zu vergessen. Bamberg unter Federico Perego noch ungeschlagen. Wir neigen dazu, das ist gar nicht böse gemeint, die Bamberger so ein bisschen zu vergessen, weil sie so nichts mit Berlin, Oldenburg und Bayern zu tun haben. Und international sind sie aber in ihrer Champions League noch dabei. Das ist, glaube ich, sogar heute das Rückspiel. Oder nee, ist morgen.
Morgen, ja.
Morgen, Mittwoch, das Rückspiel gegen Banvit. Sie sind Pokalsieger. Und sie sind jetzt unter dem neuen Trainer ungeschlagen, auch wenn noch nicht alles super glänzt, aber das ist auch so eine Truppe, mit der man in jedem Fall rechnen muss. Also im Himmels Willen will man der Bamberg nicht vergessen.
Defense ist halt immer noch ein großes Problem. Aber auch hier kann man Perego erstens keinen Vorwurf machen, weil er halt mitten in der Saison kommt. Und ich glaube, eine Offensive lässt sich schneller umstellen als eine Defense. Das ist immer schwierig. Und es ist natürlich auch einfach personalbedingt. Also wenn du mal so durchschaust, wer ist denn wirklich in diesem Kader ein richtig, richtig guter Verteidiger? Augustin Rubit, okay.
Und Stucky.
Stucky, aber Stucky spielt halt 13 Minuten gegen Ulm.
Ulm ist auch nochmal so ein Thema. Ulm ist jetzt aus den Playoff-Plätzen rausgefallen, wo man sagen muss, zwischen also Platz 6, Telekom Baskets Bonn, 24 zu 20 Punkte. Und Platz 12, Gießen, 22 zu 24 Punkte mit einem Spiel mehr, ist im Grunde nichts.
Ja.
Also das, man kann jetzt nicht sagen, Ulm ist raus aus den Playoff-Rängen, nur weil sie jetzt gerade Zehnter sind. Oh. Im Grunde sind alle punktgleich.
Das war eine ganz interessante Diskussion, die ich hatte am Samstag, als ich in Würzburg war. Von den ganzen Playoff-Kandidaten, die du jetzt gerade da aufgezählt hast, die da alle so auf dem gleichen Stand hängen. Wer würdest du denn sagen, ist da personell am besten besetzt? Also wenn du jetzt dich festlegen müsstest, wer von diesen Teams schafft es auf die Plätze 7 und 8, wer sind die beiden? Nur mal vom Kader.
Vom Kader her, rein vom Kader.
Ja.
Vom Talent auf den Zettel.
Ja.
Ulm. Hat einen sehr tiefen Kader meines Erachtens. Bayreuth hat einen tiefen, guten Kader. Das sind die, die ich da gerade sehe. Die Braunschweiger überraschen mich von Woche zu Woche, sage ich ganz ehrlich, auch ohne Esserton. Hands down, sage ich nur einfach. Perfekt. Also Wahnsinn, was der Typ da runterrockt. Die Bonner, fehlt auch noch ein bisschen die Tiefe im Kader, aber die fighten halt da rum und sind halt die Telekom Baskets Bonn irgendwie, kriegen sie dann auch so ein Kreilzer im Spiel gewuppt. Darf man nicht unterschätzen. Würzburg ist mir doch super, super unkonstant in der ganzen Geschichte. Mhm. Also das ist ja wirklich mal hui mal pfui im Rheinkultur.
Ja, es war auch im Spiel gegen MBC ein kleiner Minikosmos.
Also
die erste Hälfte war wirklich offensiv ganz schwierig. Wenn der MBC halt eine Offensive hätte, dann wären die hätten eigentlich mit 14 Punkten vorne liegen müssen.
Dann habe ich Ludwigsburg gesehen beim Spiel, bei ihrem letzten Spiel in Bayreuth. Da habe ich gedacht, okay, Ludwigsburg wird deutscher Meister. Also das ist ja Wahnsinn. Die haben ja 109 Punkte erzielt, haben alles reingedübelt. Und wenn die dann defensiv auch noch funktionieren, jetzt dann wieder ein Durchhänger, also bei denen weiß man auch nicht so genau.
Ja, das war aber auch ein ganz schönes Shootout, dieses Spiel, das sie da verloren haben.
Gegen Braunschweig.
Gegen Braunschweig, dieses 94-104. Also die beiden Mannschaften, die du am Anfang genannt hast, ist tatsächlich für mich, also Bayreuth und Ulm sind für mich, wenn man jetzt
Kader.
Auf den Kader schaut, sind für mich da die beiden talentiertesten Teams. Und dann wäre es ja eigentlich interessant, mal nach den Gründen zu forschen, wieso die. Also ich finde, dass der Kader von Ratiopharm Ulm auf dem Blatt deutlich besser ist als der aktuelle von Braunschweig, zum Beispiel
klar.
Ohne Etherton.
Ja, ja. Aber bei Ulm gibt es immer wieder diese defensiven Einbrüche, die unerklärlichen. Verteidigen gut gegen Bamberg in den ersten 10 Minuten so ungefähr und dann ist wieder Ende der Vorstellung.
Also ich finde halt, dass das so das ist zweimal die gleiche Seite derselben Münze sozusagen. Mhm. Weil diese Highlights, die man dann sieht, wie Javonte Green den Ball klaut und dann Windmill Reverse irgendwie Top 10, der nächste Top 10 Dunk. Was man halt auf den Highlights nicht sieht, ist, wie oft Javonte Green genau so an die Dreierlinie rausläuft, spekuliert und dann halt seinen Gegenspieler verliert. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für Thorsten Leibenhardt so cool ist. Also ich habe jetzt Thorsten Leibenhardt als jemanden kennengelernt, der seinen Spielern offensiv viel Freiraum geben möchte, aber in seinem defensiven Konzept eigentlich immer recht deutlich war. Und mich wundert es schon ein bisschen, dass es immer noch so viele Spieler gibt, bei denen ich den Eindruck habe, dass die defensiv einfach auf ihre eigenen Stats spielen. Und also das klingt jetzt sehr drastisch.
Ja.
Aber ich habe, also so sehe ich diese Spiele. Ich sehe natürlich, dass Javonte Green super athletisch ist und frage mich, wieso der seine Position nicht besser verteidigen kann. Und die Antwort darauf ist für mich, weil er halt einfach gambelt, weil er einfach, das ist das alte Russell Westbrook-Problem aus der NBA. Da sagen auch alle, der ist super athletisch, dieser Körper, der kann jeden Point Guard verteidigen. Nee, kann er nicht, weil er auf jeden Steal springt und jeder offen rumsteht, der hinter ihm ist. Wenn es funktioniert, sieht es super aus. Dann ist es ein Top 10 und alle jubeln. Aber die 10 Mal, die es halt nicht funktioniert im Spiel, sind alle offene Punkte oder zumindest offene Würfe.
Mhm. Ja, auf jeden Fall was dran. Also gut, aber er hat so eine gewisse, ich glaube, wir haben schon mal im Interview gehabt bei Peer Günther oder sowas mal nach dem Spiel, dass Javonte so ein leichtes Alleinstellungsmerkmal da hat innerhalb der Mannschaft, dass man ihm das gönnt, gibt, wie auch immer. Ja. Ich weiß nicht, ob das eher auch ironisch gemeint war oder zynisch, aber Fakt ist, es scheint so zu sein und es scheint so akzeptiert zu sein in dem Fall.
Ja.
So, wir kommen zu unserem ersten Gesprächsgast, bevor wir uns jetzt hier wundlabern. Mhm. Wir wollen ein bisschen über modernen Basketball reden, Basti. Wir wollen, und wir warnen die Zuschauer, die Zuhörer schon mal vor, es könnte leicht ins Nerdige, wandern, wenn wir jetzt über modernen Basketball reden, aber es ist so interessant und spannend, weil sich der Basketball in den letzten Jahren einfach extrem verändert hat. Wir haben viel Small Ball, heißt es immer. Also
Skill Ball ist der bessere Ausdruck, finde ich.
Skill Ball?
Ja, ist der neue, der Small Ball ersetzt hat.
Ach, Skill Ball ist jetzt der neue?
Genau, Skill Ball heißt halt Leute, die auch gern groß sein dürfen, aber die Skills von kleinen Spielern haben. Oh. Das Einhorn Kristaps Porzingis oder Karl-Anthony Towns, das sind so die Frontrunner dieser Bewegung so ein bisschen.
Ja. Okay.
Oder die langen, langen Boston Celtics, die ja eigentlich auch auf jeder Position super lang sind, aber trotzdem
alle gut sind.
Sehr gute Fähigkeiten an beiden Enden haben.
Also Hintergrund ist, dass wir kamen auf die Idee, dass letzte Woche Rashid Mahal-Basic im Podcast gesagt hat, es wird weniger verteidigt. Die Leute gucken mehr auf die Offensive und vielleicht auch ein bisschen mehr auf ihre offensiven Stats, wie auch immer. Fanden wir spannend und haben gesagt, okay, dann reden wir doch mal über Taktik und wir reden über modernen Basketball. Das macht man am besten mit einem Trainer. Und wir haben uns für Fabian Villmeter entschieden, der der breiten Masse vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Er gehört aber seit Jahren zum erweiterten Trainerstamm der deutschen Basketballnationalmannschaft. Er war bei den Qualifiers Assistant Coach von Henrik Rödl und ist aktuell im Nachwuchsbereich des DBB tätig, war lange Jahre in Langen auch Trainer. Also einer, der seit seinem 17. Lebensjahr Coach ist, der weiß, denke ich mal, über modernen Basketball gut Bescheid. Und den rufen wir jetzt an. Und da ist er, Fabian Villmeter. Grüß dich, Fabian.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, wir haben dich gerade vorgestellt, dem Publikum ein bisschen, weil du bist jetzt nicht der allerbekannteste Name im deutschen Basketball, aber mir ist aufgefallen, bei den Drehs, die Alex Dechand, der aktuell im Urlaub weilt, schöne Grüße.
Von mir auch an der Stelle,
ja.
Von mir auch.
Der hat ja viel beim Training gedreht, bei der deutschen Nationalmannschaft, und da warst du immer so derjenige, der unheimlich viel taktisch da so rumgewurschtelt hat, so Anweisungen. Und ich dachte mir, das ist bestimmt so der Taktikguru der deutschen Basketballnationalmannschaft. Stimmt das so ungefähr?
Ja, also erstmal ist es ja schön, dass Leute auch darauf aufmerksam werden, was im Hintergrund so läuft an Arbeit. Ich würde jetzt den Begriff des Taktik-Gurus nicht unbedingt für mich beanspruchen. Es ist schon so, dass wir da sehr stark im Team arbeiten und man ja auch sagen muss, dass Henrik einfach ein Headcoach ist, der unheimlich offen und sehr, sehr kooperativ an die Aufgabe rangeht. Das heißt, wir Assistenztrainer da auch immer sehr mit im Boot sind, sei es in der Diskussion mit ihm als auch in den Trainingseinheiten. Und ja, von daher haben wir da unsere Einflussmöglichkeiten, aber das bin nicht ausschließlich ich, sondern natürlich auch Alan und Patrick, die beiden anderen Assistenten, die den Großteil abdecken.
Aber wir bleiben bei Technik, bei Taktik-Guru. Ich finde das super.
Oder Taktik-Genie alternativ.
Also, ja, ja, okay, dann machen wir das von mir aus so. Aber wie gesagt, ich möchte da die Kollegen
ruhig. Nein. Aber wenn man mit 17 Jahren, und das ist in deinem Fall ja so gewesen, schon den Trainerschein macht, dann ist man ja in der DNA schon Trainer, oder? Das ist so im Blut drin.
Also es ist in der Tat so, dass ich mich damit sehr früh sehr gut anfreunden konnte mit dieser Rolle. Ja, es ist so ein bisschen natürlich auch aus der Not heraus geboren. Damals, als ich anfing als Trainer, wurde einfach jemand gesucht, der diese Gruppe von Kindern da irgendwie beschäftigt, zweimal die Woche. Und so bin ich da reingeschlittert und letzten Endes aber ja Gefallen dran gefunden und auch irgendwann Ehrgeiz entwickelt und irgendwann ist es dann tatsächlich zum Beruf geworden.
Du musst dich da nicht für entschuldigen. Andrea Trinchieri wurde Trainer, weil er in der Schülermannschaft immer als Letzter ins Team gewählt wurde.
Ja, hat er irgendwann gesagt, ich habe die Faxen dicke. Die Geschichte kenne ich auch. Andrea kenne ich ja auch ein bisschen. Ich glaube, das ist so ein bisschen blumig erzählt. Ich weiß nicht, wie viel da wirklich dran ist, aber ja, so kommt es ja dann manchmal zustande. Ja.
Fabian, wir wollen über Taktik auch reden und über modernen Basketball reden, weil wir hatten Rashid Mahal-Basic in der letzten Woche im Podcast und der hat so frei von der Leber weg erzählt, ach so, diese Saison in der BBL hat das Gefühl, es wird viel weniger verteidigt, also weniger intensiv. Die Spieler gucken mehr auf Offensive. Wenn wir in die NBA schauen, die Spiele gehen so 152, 138 aus. Man redet immer viel von modernem Basketball, schnelle Abschlüsse, blablablub. Aus deiner Erfahrung, wie ist da die Entwicklung momentan im modernen Basketball? Wohin bewegen wir uns? Zu mehr Offensive und weniger Defensive?
Ich glaube, kann man so allgemein nicht sagen. Ich glaube, dass sich in der Defensive, gerade auch in Europa, im Moment einiges verändert und auch in den letzten 4-5 Jahren schon verändert hat. So die zwei großen Weiterentwicklungen der Sportart sehe ich vor allen Dingen in der Pick-and-Roll-Defense, in den vielen Switches, die wir sehen, aber vor allen Dingen auch in dieser spanischen Art zu verteidigen, die ja jetzt vor allen Dingen über Alba Berlin auch so ein bisschen in der BBL Einzug erhält. So das Herangehen, wir müssen den Angriff der angreifenden Mannschaft nicht nur stoppen, sondern ein Ballgewinn zum Beispiel hat auch eine ganz andere Wertigkeit für uns. Das sieht man ja jetzt immer mehr, dass auch mehr gespielt, also gegambelt wird zum Teil auch und damit auch das Spiel beeinflusst wird. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass eventuell auch mehr einfache Körbe fallen in solchen Situationen. Und ich glaube schon, dass das einen Einfluss auch auf das Spiel hat, auch auf das Offensivspiel hat, weil wenn man einfache Punkte erzielt, ist es unheimlich gut fürs Selbstbewusstsein und trägt dann natürlich eine Mannschaft auch manchmal in so einen Run rein.
Wir wollen ja auch ein bisschen was lernen, Fabian. Und wir haben bei unseren Übertragungen ja oft, dass wir über dieses Switchen in der Verteidigung reden müssen als Kommentatoren, aber haben kaum die Zeit oder die Möglichkeit oder auch die bildliche Unterstützung, um das in aller Ruhe dem Zuschauer zu erklären, der zu Hause sitzt und denkt, was wie switchen? Ich habe das Licht doch an im Wohnzimmer. Was meint der denn jetzt? Was ist dieses Switchen genau? Kannst du aus den einfachen Worten uns erklären und warum wird das dauernd angewendet?
Also zunächst mal ist ja eine der häufigsten offensiven Maßnahmen, die eine angreifende Mannschaft probiert, zu starten, mit einem meist großen Spieler einen sogenannten Block am Ball führenden Verteidiger zu stellen und daraus einen Vorteil zu generieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu verteidigen. Und in der Tat ist in den letzten Jahren das Switchen immer mehr in Mode gekommen. Da muss man aber auch wieder so ein bisschen dahin gucken, was machen vor allen Dingen die großen Teams in Europa? Einige haben das eben sehr, sehr erfolgreich umgesetzt, so gerade auch in der Euroleague. Und viele andere kopieren es halt. Und deswegen ist das schon wie in allen Bereichen des Lebens so ein bisschen eine Modeerscheinung, auch im Basketball. Grundsätzlich hängt es immer sehr davon ab, welches Personal steht mir zur Verfügung, wenn ich darüber entscheide, wie ich einen Pick-and-Roll oder einen Block am Ball verteidigen möchte. Und natürlich spielt auch eine Rolle, was für ein Personal hat der Gegner zur Verfügung. Also danach richtet man das so ein bisschen aus. Jetzt bringt eine andere modische Strömung im Basketball mit sich, dass das Spiel immer athletischer, immer schneller wird, was natürlich dem Ganzen auch ein bisschen in die Hände spielt. Das heißt, wir sehen ja mittlerweile Basketball mit sehr hohem Tempo, die Mannschaften attackieren sehr früh in der Shot Clock aus Transition heraus und dieses Switchen der Ballscreen-Situation beinhaltet, dass man das Spieltempo ein bisschen runterschrauben kann. Einfach aus dem Grund, dass die offensive Mannschaft nach so einem Switch sich erstmal überlegen muss, wie sie diesen Vorteil, den sie dadurch generiert haben, wie sie den bestenfalls ausnutzen. Der Vorteil ist dann offensichtlich, man hat meistens einen kleinen, relativ schnellen Spieler mit Ball gegen einen großen, langsamen außen an der Dreierlinie und der kleinere, wendigere, schnellere, aber nicht so kräftige Verteidiger muss gegen den großen, der zum Korb rollt, weiter verteidigen. Und dann versucht man eben eine dieser beiden Vorteile zu nutzen, um einen Korb zu erzielen oder zumindest die Verteidigung in Rotation zu bringen, um dann den freien Werfer oder den freien Mann zu finden.
Wir haben da jetzt ja vor allen Dingen über das Switchen beim Pick and Roll gesprochen, aber in der NBA ist ja mittlerweile, wenn man sich so Teams wie die Houston Rockets oder auch die Golden State Warriors anschaut, Switch Everything Defense teilweise, also auf allen Positionen auch abseits des Balles zu switchen. Wieso sehen wir das in Europa nicht so viel?
Ja, ich glaube, dass ein Unterschied schon nochmal die Qualität der Werfer sind und vor allen Dingen auch die Anzahl der qualitativ hochwertigen Werfer. Also wenn man sich das anschaut, dass in der NBA mittlerweile Teams spielen, die mehr Dreierversuche als Zweierversuche abgeben, dann ist das definitiv auch eine Weiterentwicklung zu noch vor wenigen Jahren. Und ist vollkommen richtig beobachtet, dass die Verteidigung auch darauf reagiert und Rücksicht nimmt. Und gegen sehr, sehr starke Werfer allemal, aber teilweise auch, wenn das in der DNA der Teams so verankert ist, auch ganz viele Blocks abseits vom Ball geswitcht werden, einfach um den Werfern nicht diese halbe oder Sekunde zu geben, aus dem Block rauszukommen, rauszusprinten auf die Dreipunktlinie und dort einen freien Wurf zu bekommen und dann lieber das Risiko einzugehen, mit dem in Anführungszeichen falschen Verteidiger gegen den Werfer zu verteidigen und ihm eben den Wurf wegzunehmen und ihn zu irgendetwas anderem zu zwingen als ihm seinen Dreipunktwurf zu geben.
Ich habe immer das Gefühl, also jetzt wirklich nur so ein Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, dass durch dieses Switchen, also wir erleben das dann ja so, wie du es gerade gesagt hast, dass dann derjenige, der den Ball hat, der Point Guard, hat plötzlich dann den großen Center gegen sich und der kleinere Verteidiger den großen Center der angreifenden Mannschaft. Ich empfinde das immer so von meinem Gefühl her, dass man eigentlich der angreifenden Mannschaft in dem Fall zwei Vorteile verschafft durch diese beiden Mismatch-Situationen. Ist das nicht, warum macht man das als verteidigende Mannschaft, dass man da eine Situation schafft, wo man dem Gegner eigentlich zwei Vorteile bringt?
Ja, da kommen wir auf den Punkt zurück, den ich eingangs schon mal sagte. Es ist abhängig von meinem eigenen Personal und von dem, was der Gegner zu bieten hat. Also es ist definitiv ein Unterschied, ob ich ein Pick-and-Roll, das von, keine Ahnung, Brad Wanamaker und Kyle Hines verteidigt wird, ob ich das switche oder ob ich, keine Ahnung, eins nehme, das von Pascal Roller und Tibor Pleiss, ohne denen zu nahe treten zu wollen, aber die jetzt von ihren körperlichen Merkmalen sich ein bisschen von den anderen zweien unterscheiden.
Okay.
Also es ist sehr, sehr personalabhängig und demnach muss ich mir als Trainer auch immer wieder Gedanken machen, macht es Sinn in verschiedenen Situationen, das dann auch zu riskieren. Mhm. Ich glaube auch, dass es im Moment mehr gemacht wird, als dass es teilweise sogar gut ist. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen Modeerscheinung und ein bisschen die Entwicklung, wo es in die letzten Jahre hingegangen ist.
Das heißt ja dann auch, wenn man das Personal für die eigene Offensive wählt, dass man sich's eigentlich fast gar nicht mehr erlauben kann, dass der Point Guard nicht aus dem Dribbling werfen kann, oder?
Das ist sicherlich etwas, was bei den guten Guards mittlerweile fest zum Werkzeugkasten dazugehört. Definitiv etwas, was immer wieder auch angewandt wird, dann mit Tempo auf den großen Verteidiger zuzugehen, der in der Regel Abstand hält. Das heißt, man kreiert sich seinen eigenen Wurf aus dem Dribbling. Das ist was man als guter Guard definitiv mitbringen sollte mittlerweile, ja.
Dann hast du gerade schon Alba Berlin angesprochen und die spanische Verteidigung. Die kennen die meisten vielleicht nur aus dem Schach. Was ist das jetzt für eine Besonderheit beim Basketball, was die Berliner da spielen? Und warum ist das diese spanische Schule?
Na, zunächst erstmal hat das viel mit der Mentalität zu tun. Also, wie gesagt, so dieses, wir sind ja doch in Deutschland im Speziellen auch sehr jugoslawisch geprägt, wo es darum geht, viel zu zerstören von dem, was die Offense versucht, also sehr physisch zu verteidigen und auch ja durchaus an der Grenze des Erlaubten. Mhm. Bei den Spaniern ist doch sehr viel mehr mit schon auch mit Taktik, aber auch mit Finesse und wie gesagt auch in der Herangehensweise ein bisschen andere Dinge zu beobachten, nämlich zum Beispiel, dass es nicht nur unbedingt darum geht, zu zerstören, was die Offense versucht, sondern eben auch solchen Dingen wie einem Ballgewinn eine größere Wichtigkeit zuzuschreiben. Und gerade wenn wir wieder auf Pick-and-Roll-Verteidigung zurückkommen, die Spanier schon auch in den letzten Jahren Mechanismen entwickelt haben, die im Übrigen, wenn man darauf nicht vorbereitet ist, auch sehr, sehr gut funktionieren können, eben zusätzliche Verteidiger in diese Situation mit zu involvieren. Das heißt, wenn wir über eine Pick-and-Roll-Situation sprechen, sind ja unmittelbar erstmal zwei Verteidiger beteiligt, sind ja aber noch drei andere auf dem Feld. Und die werden eben auch genutzt mit bestimmten Rotationen, mit bestimmten Positionierungen, um Räume wegzunehmen, wo man eben hinrollen kann oder wo man eben dann auch hindribbeln kann als ballführender Spieler.
Jetzt bist du ja auch im Nachwuchsbereich tätig. Also offiziell ist das, glaube ich, tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie jetzt bei euch die Aufteilung ist. Bist du jetzt dann auch bei der WM dabei, bei der A-Mannschaft oder bleibst du jetzt bei dem U-Bereich im Nachwuchsbereich?
Also mein Hauptjob ist erstmal für den Nachwuchsbereich zuständig zu sein. Wie das Richtung WM aussieht, ist noch nicht final entschieden. Ich habe den in Anführungszeichen Nachteil, dass die U16-Europameisterschaft, die ich betreuen werde, relativ spät sein wird im Sommer. Das heißt, wir müssen da nochmal sprechen, wie dann die Möglichkeit ist, überhaupt da dazu zu stoßen. Aber es stimmt, in der Hauptsache bin ich für den Nachwuchs zuständig, aber eben mit der Mixtur beim A-Kader als Assistent dabei zu sein, was für mich natürlich unheimlich attraktiv macht, da in einem breiten Feld mich ausleben zu können.
Jetzt ist es ja so, die Nachwuchsgeschichte, also du trainierst U16, das sind ja wahrscheinlich auch viele Jungs dabei, die NBA-Einfluss unterworfen sind. Das heißt also, die schauen vor allen Dingen darauf, was macht James Harden, was macht Steph Curry. Muss man denen so ein bisschen die Flausen austreiben, dass man sagt, okay, das, was du da siehst, wie Golden State gegen Philadelphia spielt, das hat nichts damit zu tun, wie jetzt wir hier in Deutschland europäischen Fieberbasketball spielen, oder sind die schon so smart und aufgeklärt und wissen um ihre eigenen Stärken und Schwächen?
Na, zunächst mal versucht man vor allen Dingen den Fokus so ein bisschen mehr Richtung europäischen Basketball zu lenken. Dass sich die Jungs mit Basketball auseinandersetzen, ist erstmal sehr, sehr positiv. Wo ich mich ein bisschen dagegen wehre, ist, wenn sie NBA gucken, dass sie sich nur NBA-Highlights angucken, weil das natürlich nicht das widerspiegelt, was sie unmittelbar im Training oder in den nächsten Spielen erwartet. Ich finde es schon richtig, dann auch darauf hinzuweisen, wenn ein Spieler bestimmte Stärken oder Schwächen, also ein gewisses Profil mit sich bringt, sich auch Spieler anzugucken, die nah angesiedelt an dem sind, was er selber mitbringt. Und das ist in der NBA eben ganz, ganz selten, dass wir in Deutschland Jungs haben, die schon mal grundsätzlich mit so einer Athletik ausgestattet sind, zum Teil auch die Größe fehlt. Also ich versuche die Jungs immer dahin zu leiten, sich dann auch Spieler anzugucken, die, ja, ich sag mal so, das gleiche Handwerkszeug mit sich bringen und auch dieselben körperlichen Voraussetzungen. Und da wird man in der Regel jetzt in der NBA nicht so leicht fündig und versucht dann den Fokus so ein bisschen eher auf den europäischen Basketball abzulenken. Und viele von den Jungs sind dann schon so schlau, dass sie das auch verstehen und das auch zu einem gewissen Grad annehmen. Mhm. Ja.
Jetzt hast du ja viel mit Joshua Obiese zusammengearbeitet. Wem hast du ihm denn empfohlen, den er sich mal anschauen soll?
Um ehrlich zu sein, habe ich mit ihm gar nicht so viel gemacht. Er war jetzt beim A-Kader dabei zum ersten Mal. Das war im Übrigen auch für mich die erste Gelegenheit, mit ihm überhaupt in der Halle zu stehen. Okay. Alan hat da, der Trainer mit den meisten Bundestrainerjahren bei uns aus dem Nachwuchsteam, hat da viel, viel mehr mit ihm schon gemeinsam gemacht. Nein, ich glaube, dass bei ihm schon auf den ersten Blick klar wird, dass er zwei große Stärken, riesige Talente mitbringt. Das eine ist schon mal die Athletik, die wirklich selten ist, dass das auf eine natürliche Art und Weise sich so abbildet wie bei ihm. Und das zweite ist, dass er alles mit einer, also auch spielerisch mit einer großen Leichtigkeit und einfach mit einem sehr, sehr guten Instinkt macht. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr selten haben und vor allen Dingen ein Spieler, dem wir aufgrund dieser Tatsachen auch ein großes Potenzial zuschreiben. Aber da war ich jetzt überhaupt nicht in der Situation, in der Situation des A-Kaders ihm zu empfehlen, sich irgendwelche Spieler anzugucken. Da ging es jetzt erstmal als jüngster Spieler in der Trainingsgruppe darum, seinen Job ordentlich zu machen, seine Hilfen ordentlich zu spielen, das Spacing zu halten und da zu stehen, wo er zu stehen hat. Also das hat sich auf einer ganz anderen Ebene abgespielt.
Jetzt mal angenommen, Fabian, es kommt die Zombie-Apokalypse und die Welt wird zerstört. Und du hättest aber die Aufgabe, den Basketball zu retten und müsstest 5 Spieler nehmen, um zu sagen, der Nachwelt soll Basketball erhalten bleiben. Ich nehme 5 Spieler, die du bisher so gesehen hast, gefühlt, trainiert hast, wie auch immer, erlebt hast als Trainer, um damit der Nachwelt den Basketball zu erhalten. Welche 5 würdest du über die Zombie-Apokalypse hinüber retten wollen?
Ja, das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Frage, weil es so unglaublich viele gute und wirklich beachtenswerte Spieler gibt. Also ich glaube, wenn man im Moment so die ganzen Vorgänge beobachtet, die Dirk Nowitzki im Moment in der NBA erfährt, diese Wertschätzung und ja letztendlich auch diese Liebe, die er in jeder Arena dort, die ihm entgegenschlägt, dann muss man einfach sagen, Dirk ist schon einer, der in den letzten 20 Jahren die Sportart auch auf seine Art und Weise wirklich beeinflusst hat. Also den würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Spieler wie Magic Johnson und Michael Jordan sicherlich auch. Ich bin auch immer ein sehr, sehr großer Fan von den Spielern, die gar nicht so sehr gehypt werden, aber die irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer dabei sind, wenn es darum geht, eine Meisterschaft zu gewinnen. Also ich bin zum Beispiel großer Fan von Robert Horry, der, glaube ich, keine Ahnung, 7 oder 8 Meisterschaften gewonnen hat und irgendwie dieses Gen in sich zu tragen, scheint Mannschaften erfolgreich zu machen. Mhm, ja, also das wäre definitiv auch einer, den ich in so einer Mannschaft sehen würde, wobei ich mich gerade frage, gegen wen würde die Mannschaft überhaupt spielen, wenn nur 5 übrig sind.
Ich war mir auch nicht sicher, ob Dirk jetzt für die Menschen spielt oder für die Zombies, wenn man ihn so...
Ja gut, also Dirk ist sicherlich gesetzt, aber es gibt ja so ein paar. Ich habe mal einen Fotografen getroffen, der hat Damenunterwäsche fotografiert sein Leben lang. Und der hat immer gesagt, das ultimative Model war das, wo man die Wäsche einfach nur so dranhängen musste. Also unabhängig von dem Kopfkino, was sich jetzt bei uns allen abspielt. Aber gibt es da so einen Basketballer, wo du sagst, da musst du gar nichts machen, dem musst du einfach nur den Ball geben und der Rest kommt von alleine?
Puh, also ich habe während meiner 3 Jahre in Bamberg habe ich Nikos Sisis erlebt. Das ist natürlich, habt ihr ja auch in den letzten Wochen immer mal drüber gesprochen. Mhm. Das ist natürlich einer, der aufgrund seiner Professionalität, gar nicht so sehr aufgrund seines individuellen Talents, das er sicherlich auch hat, aber aufgrund seiner Professionalität definitiv einer ist, wo ich sage, das ist ein Musterprofi, ja, der wirklich in der Lage ist, sich vieles, glaube ich, auch erarbeitet hat, aber auch in der Lage ist, am Ende aufs Feld zu gehen und unheimlich viele Informationen, die er so sammelt über Gegenspieler, über Mitspieler, aufs Feld bringt. Also das ist so einer, wo ich oft auch im Training an der Seite gestanden habe und mit der Zunge geschnalzt habe. Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele von der Art und Weise. Und dann gibt es natürlich noch diese außerordentlichen Talente. Also ich denke an einen Kevin Durant, der, glaube ich, auf dem Basketballfeld mit seiner Größe und Athletik alles macht, von Ballbringen bis Inside spielen. Das ist vielleicht am ehesten so ein Model, wo man einfach die Unterwäsche dranhängt und sagen kann, der ist, ich nenne das gern so Multidimension Player, also eigentlich positionslos, kann aber alles, hat kaum Schwächen und bewegt sich auch noch von seinen körperlichen Voraussetzungen am absolut oberen Rand dessen, was man sucht. Das ist sicherlich auch jemand, den man nennen kann, wenn man über so ein Unterwäschemodel sprechen möchte.
Reden wir nochmal über etwas trockenere Materie, nämlich die reine Taktik. Am kommenden Samstag, am 16. jedenfalls, ist es um 11.30 Uhr die Auslosung für die Basketball-Weltmeisterschaft, wo die deutsche Mannschaft eben ihre Gruppenzugehörigkeit erfahren wird, die 3 Gruppengegner, mit denen man es zu tun haben wird. Beginnt dann schon bei dir auch als der, wie wir jetzt wissen, Taktikfuchs, die Ausrichtung, oh, wir spielen also gegen Serbien oder gegen Tunesien, wie auch immer, dass man jetzt schon überlegt dann, wie werden wir uns aufstellen müssen oder hat das da vielleicht auch sogar einen Einfluss auf die letzten Kadernominierungen? Wirst du da mit der Arbeit schon beginnen, da was so zurecht zu basteln?
Also wir Trainer werden sicherlich zumindest mit dem Überlegen beginnen. Ja, ob man dann schon anfängt, Videos zu schneiden, das halte ich für ein bisschen früh, aber natürlich macht man sich erste Gedanken. Und das ist ja auch häufig ein Prozess. Und Henrik ist als Headcoach ja auch viel unterwegs. Und wenn er hier in Bamberg ist, treffen wir uns auch. Dasselbe macht er mit den Kollegen. Und wenn es dann Richtung eines Fensters geht, tragen wir die Dinge zusammen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn die ersten Gegner feststeht, dass man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen. Wer spielt da? Ein bisschen zu beobachten, auch in den verschiedenen Ligen. Was machen die Leute da? Ist im Übrigen der Luxus gewesen, jetzt auch mit diesen Nationalmannschaftsfenstern für uns Trainer, dass wir unheimlich lange Vorlauf hatten, Informationen zu sammeln und auch ja, gerade diesen Bereich Video abzudecken und einfach die Informationen zusammenzustellen für die Spieler. Das ist schon Luxus, das ohne Zeitdruck machen zu können, nämlich mit einem Vorlauf von, keine Ahnung, 2 Monaten. So dass es dann am Ende fast wichtiger war zu entscheiden, wie viel geben wir denn jetzt an die Spieler weiter. Und das ist jetzt zumindest für die ersten Gegner bei der Weltmeisterschaft sicherlich ähnlich. Man kann sich Gedanken darüber machen, wie man verschiedene Mannschaften spielen will. Man muss erstmal in Erfahrung bringen, wie haben die auch die letzten Quali-Spiele gespielt, wie sehen die verschiedenen Spieler in ihren Clubteams aus. Und irgendwann wird dann Henrik schon anrufen und fragen, okay, welche Ideen haben wir denn? Und dann werden wir das langsam zusammentragen, klar. Ja.
Ich stelle mir das ja aus eurer Sicht auch unglaublich schwierig vor. Also normalerweise sagt man ja, jeder Coach kommt irgendwie mit seinem eigenen Playbook, wo er mal ein paar Seiten hinzufügt, ein paar Seiten wieder rausreißt. Aber ihr wisst ja jetzt noch gar nicht, ihr könnt ja jetzt noch nicht zu 100% wissen, wie euer Kader, wie euer Personal dann überhaupt aussehen wird. Was verändert das daran, wie man seinen eigenen Spielstil zusammenstellt?
Gut, die größte Veränderung, die für uns jetzt ins Haus steht, ist, dass Dennis dabei sein wird im Sommer. Und das ist natürlich eine maßgebliche Position und Personalie, die wir glücklicherweise im letzten Sommer schon testen konnten, die natürlich für die deutsche Nationalmannschaft unheimlich viel verändert. Er ist ein ganz besonderer Spieler. Ich glaube, wahrscheinlich einer der schnellsten Point Guards überhaupt auf der Welt. Und sowas muss man natürlich nutzen und sowas wird sich auch in dem Spielstil, den wir am Ende an den Tag legen wollen, wiederfinden. Und demnach werden sich bestimmte taktische Sachen sicherlich Richtung Sommer auch verändern oder zumindest sich unterscheiden zu dem, was wir jetzt in den letzten Quali-Fenstern gemacht haben. Insgesamt ist es so, dass wir glücklicherweise über die Nominierung erstmal Herr unserer Lage sind. Das ist auch sind keine einfachen Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Und Henrik tut sich das sicherlich auch nicht leicht, aber letzten Endes müssen wir halt auch überlegen, in welcher Kombination die Spieler, die uns zur Verfügung stehen, dann funktionieren können und was uns in unserem Stil, den wir spielen wollen, dann letztlich auch weiterhin. Mhm.
Fabian, vielen lieben Dank. Wir werden gleich noch einen Gesprächspartner haben, den du, glaube ich, ganz gut kennst, nämlich von Rasta Fechter, Luc van Sloten.
Ja, kenne ich. Also beste Grüße. Er hat eindrucksvoll sich jetzt auch in der BBL als Scorer verewigt, habe ich gesehen.
Genau.
Beste Grüße auf jeden Fall.
Werden wir beste Grüße ausrichten, 16 Jahre jung. Du kannst uns auch ruhig noch so ein Interner stecken oder eine Frage, die du vielleicht von dir kommt, die wir ihm gleich stellen werden. Dass er vielleicht so ein bisschen überrascht ist, wie viel wir über ihn wissen.
Ja, der kann ja mal über seine Zielsetzung im nächsten Sommer sprechen. Er hat ja auch hoffentlich Nationalmannschaft. Aktion vor sich und kann ja vielleicht ein bisschen davon erzählen, wie ich natürlich als DBB-Jugendtrainer ohnehin der Meinung bin, dass man auch auf den deutschen Nachwuchs durchaus ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit Wert legen könnte. Ja. Kann er vielleicht ein bisschen erzählen, wie es mit der U18-Nationalmannschaft steht für den nächsten Sommer.
Okay. Hat er andere Pläne oder so? Also für
Nein, gar nicht. Ne? Keine Ahnung. Aber es ist nicht meine Mannschaft und okay. Patrick Fehmerling ist der Coach. Mit ihm ist er da in Verbindung und ich möchte, kann da nicht zu sagen, was da die Absprache ist. Ich gehe davon aus, dass er spielt.
Davon gehen wir auch aus. Und sagen ganz lieben Dank, Fabian. Alles Gute für deine Arbeit mit der DBB-Auswahl, ob U oder A oder wie auch immer. Mal die richtigen Plays auf, erfinde die richtigen Sachen, nominiert die richtigen Spieler. Wir sind hier jetzt schon, also tatsächlich die Vorfreude bei uns hier auf die Basketball-WM hat schon dramatische Höhen erreicht. Also von uns
bei
aus
uns kann, auch, das kann ich sagen. Und wir werden uns große Mühe geben, das bestmöglich hinzukriegen, klar.
Vielen Dank, Fabian, und liebe Grüße nach Bamberg, wie wir gerade gelernt haben.
Genau, richtig.
Ja,
alles klar.
Danke.
Danke. Ciao.
Ja, er war ja auch Trainer bei den Baunach Young Pikes, dem Farmteam von Brose Bamberg in der
Daher
Tor.
Kennt er auch Andrea.
Daher kennt er auch Andrea, Trainer. Ja, genau. Andrea Trinchieri. Ja, das war Fabian Filmmeter. Spannende Ansätze aus der Reihe eines Trainers, der im Grunde für das Traineramt geboren ist, wie ich finde, wenn man mit 17 anfängt. Das ist so ein bisschen wie Nagelsmann, glaube ich. Ne?
Ja, hatte eine Verletzung, hatte eine Spielerkarriere angestrebt und hat sich dann irgendwie am Knorpel verletzt. Ich weiß nicht genau, Knorpelschaden. Ja.
Böse Sache. Gut, also spannende Sache, Riesensache und wie gesagt, Basketball-WM. In der kommenden Woche werden wir, nächste Woche, Basti, haben wir diverse Themen. Oh, oh. Basketball ja All-Star Day, BBL. Und wir wissen dann ja auch die Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft.
Ja.
Alle Spiele dieser Basketball-Weltmeisterschaft gibt es kostenlos im frei empfangbaren Fernseh- und Internetsignal.
Nicht der
Rant
wieder. Nicht der Rant wieder.
Ich wollte nur sagen, alle Spieler, 92 an der Zahl, gibt es kostenlos bei Magenta Sport. Ja. Jedes einzelne Spiel ab dem 31. August. Wir sagen das an dieser Stelle, weil wir da einen Tacken stolz drauf sind und es sowas auch noch nie gegeben hat. Gut, es gibt keinen Rant an der Stelle. Bedanke mich aber für viele, 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 viele aufmunternde und Zuspruch, viel Zuspruch, den ich bekommen habe an abteilungbasketball@gmail.com zu der Diskussion, der etwas einseitig geführten Diskussion von mir in der vergangenen Woche. Basti, du bist ja jetzt hier als Vertreter, ne? Also das heißt Vertreter, das klingt so ein bisschen blöd, du bist ja nicht die B-Lösung, du bist ein sehr guter Basketball-Experte, das hat man ja gehört an den Äußerungen hier heute bisher. Was ist denn die SPD-Stellung im Basketball?
Die SPD-Stellung? Mhm. Ich würde sagen, das ist, wenn man schon seit sehr vielen Jahren gar nichts mehr erreicht.
Stark! Also das ist natürlich richtig gut. Nee, die Sache ist die, es gab bei Wer wird Millionär, bei Günther Jauch,
SPD-Stellung.
Die Frage... Was ist die oder zu welcher Sportart gehört die SPD-Stellung? Ja. Ich habe die Sendung nicht gesehen, aber ein Zuhörer, der Martin Kilian, hat uns eine Mail geschrieben, dass es eine Basketballfrage gab. Zu welcher Sportart gehört die SPD-Stellung? Und die Antwort war Basketball.
Warte, dann muss ich ja jetzt quasi das hier machen, ne?
Ja, also die Frage ist jetzt quasi beantwortet, aber dass sie zum Basketball gehört. Du, hast du jemals davon gehört? Scheinbar ja nicht.
SPD-Stellung. Mhm. Also ich kann dir, keine Ahnung... Ich kann vermuten, was es ist, aber ich kenne es unter anderem Namen. Also ich glaube, wenn ich was vermuten müsste, dann ist es die Triple Threat-Stellung.
Weil du die gerade gegoogelt hast. Google ist dein Freund.
Ja.
Die Triple Threat-Stellung im Basketball ist die deutsche SPD-Stellung.
SPD-Stellung.
Schießen, passen, dribbeln. Das also
noch nie gehört.
Eine Grundstellung im Basketball, wo man den Ball so hält und sich so hinstellt, dass man in der nächsten Aktion sowohl schießen, passen oder dribbeln kann.
Aha, ja.
Und das war, ich habe leider nicht die Information, ob das die 500-Euro-Frage war oder die 1-Million-Euro-Folge.
Ich glaube nicht, dass die 500...
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das, ich sage es offen hier an dieser Stelle, ich habe von der SPD-Stellung im Basketball noch nicht gehört.
Weißt du, wie peinlich das gewesen wäre, wenn du sein Telefonjoker gewesen wärst?
Nein, oder wenn ich da sitzen würde.
Ja,
ich denke immer, ich würde da sitzen.
Ich meine, wenn du selber da sitzt, dann kannst du ja schnell eingreifen und sagen, das weiß ich nicht.
Ja, ja.
Aber wenn du der Telefonjoker bist und du wirst so groß angekündigt, da habe ich jetzt einen, der ist seit 29 Jahren kommentiert der Basketball. Der war sogar ein Fechter jetzt. Der hat alles gesehen. Und dann
stell dir das mal vor.
Dann rufen die dich an.
Dann würde ich dem sagen, pass mal auf, also Basketball kannst du ausschließen bei den 4 Antworten, SPD-Stellung gibt es nicht. Ja. Das wäre das Ende, oder? Ja. Das wäre das offizielle
kein
Ende.
Mehr.
Aber ich bin froh, dass es auch kein Basti mehr gäbe. Du wusstest es auch nicht. Also es ist nicht nur.
Aber ich habe auch nie Basketball im Verein gelernt oder sowas.
Du kommentierst das, Basti. Du musst das eigentlich alles wissen.
Ja, dass das offensichtlich nicht so ist, entnehmen Sie meinem Twitter-Feed.
Also ich sag mal so, wenn die Zombie-Apokalypse kommen sollte, die SPD-Stellung wird das, glaube ich, weitergeben, dann im Basketball?
Spielen eigentlich die Leute, die man sich aussucht für die Zombie-Apokalypse, dann gegen Zombies? Weil wenn es nur 5 sind, dann ist es ja awkward,
gegeneinander zu spielen. Ja, es geht ja erstmal darum, dass man sich wieder vermehrt. Also die 5 Basketballer, die Zombie-Apokalypse überleben, sollen sich dann mit den 5 Volleyballerinnen, die überlebt haben.
Wieso nicht Basketballerinnen?
Ja, wir brauchen ja so eine Art Genpool, so eine Mischung. Und die rauskommen, die sollen dann sich mit den Beachvolleyballer.
Also was du sagst, wäre, dass im Fall einer Zombie-Apokalypse würdest du im Prinzip sofort dazu übergehen, so eine Art Eugenik-Overlord zu werden, der einfach anderen Leuten vorschreibt, mit wem sie sich zu vermehren
haben. Wow, also ich sag mal so, in unsere Kindeskinder, für die wird das was ganz Normales sein. Ich bestelle bitte blaue Augen, Scheitel rechts und Ganzkörper-Haarlosigkeit bei meinem nächsten
Haarlosigkeit. Baby. Haarlosigkeit?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Man kann sich ja alles zurecht...
Dann vielleicht wieder in... Jetzt wäre es ja genau andersrum.
Jetzt wäre es andersrum. Ja. In 200 Jahren bestellt man sich dann wieder das volle Haar. Okay, ich würde gerne mal in die Zukunft... Würde eher in die Zukunft fahren, als wenn ich eine Zeitreise angeboten bekäme, würde ich eher in die Zukunft fahren.
Ist ja auch, wenn man die Relativitätstheorie benutzt, eigentlich die einzige Möglichkeit. Also es gibt ja keine logische, gäbe eine theoretisch logische Erklärung, in die Zukunft zu reisen, aber keine in die Vergangenheit zu reisen.
ich dachte, man könnte nicht in die Vergangenheit,
nee, auch geht nicht. Weil du kannst ja, das kannst es ja nur mit der Beschleunigung von Zeit,
ja,
also Krümmung. Im
Zeitraumkontinuum.
Genau. Also wenn du Krümmung beschreibst, dann kannst du Krümmung ja aber auch immer nur vorwärts beschreiben, weil wir diese vierte Dimension ja noch nicht, also es gibt einfach keine logische Erklärung, wieso man in die Vergangenheit reisen können sollte momentan.
Okay.
Soweit ich weiß.
Alex, kommst du bald wieder? Der Basti ist so intelligent, ich weiß nicht, was ich darauf
ankomme. Ich habe vor 2 Jahren mal ein Buch drüber gelesen und dann wieder weggeworfen.
Über das Zeitraumkontinuum.
Ja, ich hab tatsächlich versucht, Einsteins Relativitätstheorie, die Originale zu lesen, aber das war unmöglich. Und dann
wie kommst du denn auf den Quatsch?
Weil ich das interessant finde. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft, so Relativitätstheorie für Dummies, genau.
Das habe ich auch schon mal gesehen, da gibt es dann so Animationen hier, ein Zwillingsbruder, also Zwillinge, und der eine fliegt mit dem Raumschiff los und der andere bleibt auf der Erde und dann kommt der andere wieder und ist 8 Jahre älter oder jünger. Ja, das ist das klassische
Beispiel, genau, ja.
Was ich übrigens, das kann man übrigens ganz im Ernst, wenn man diesen Wikipedia-Artikel dazu liest, dann versteht man das für ungefähr 2 Sekunden.
Ja, ja.
Und wenn man es dann wieder erklären sollte, geht's nicht.
Ja, das ist die Brechung des Raumzeitkontinuums.
Ja, also
auch in der Erklärung.
Genau. Man kann das nicht.
Deine Erinnerung reist wieder zurück.
Ja.
Es
gibt Menschen, die können das auch behalten für immer und anderen erklären.
Es gibt Menschen, die forschen daran. Die nehmen das und sagen, das ist mir noch nicht genau genug. Ist mir noch nicht kompliziert genug. Müssen wir noch mehr machen.
Ja, genau, das reicht nicht.
Ja.
Quatsch, was Einstein da erzählt hat. So, wir gehen jetzt zum nächsten Gesprächspartner über. Oder haben wir noch, wir könnten noch ganz kurz auf Zuschauerpost eingehen. Das macht Alex ja immer so gerne. Das muss ich jetzt übernehmen. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Zuschriften zu unserem Gewinnspiel. Die Tabelle zum Jahresende, da sind viele, viele Vorschläge eingegangen, wie die Abschlusstabelle aussehen wird. Der Einsendeschluss ist durch, also das braucht man jetzt nicht mehr zu machen. Wir werden das alles auswerten. Es gibt viel, viel Feedback zu der ARD-ZDF-Geschichte von letzter Woche. Ich habe aber beschlossen, das jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter zu vertiefen. Ich denke, dazu haben wir alles gesagt. Ich muss mich mit den entsprechenden Leuten auseinandersetzen und das mache ich gerne. Und ich will ja auch in dem Sinne keinen Streit, um Himmels Willen, sondern ich wollte im Wesentlichen auf etwas aufmerksam machen und eine Diskussion über öffentlich-rechtliches Fernsehen zu führen, das liegt mir eigentlich fern. So. Dann habe ich hier noch eine sehr schöne Sache, dass wir genau viel Zuspruch haben für Magenta Sport und die Basketball-WM. Auch dafür Riesensache. Ich sage Dankeschön für die vielen, vielen Zuschriften. Ich werde das am kommenden Wochenende, da habe ich nämlich frei, mir nochmal genauer zu Gemüte führen und alle Fragen rauskristallisieren, die sich so ergeben haben. Wir haben Mails dabei, die sind seitenlang, das ist super toll. Vielen, vielen Dank. Ich lese die alle in aller Ruhe am kommenden Wochenende, wenn ich frei habe, und werde die Fragen rausfiltern. Aha, Basti! Basti lernt das Launchpad. Falls noch Fragen oder auch von mir aus Kritik sein sollte, abteilungbasketball@gmail.com. Dort geht alles rein und wird in dieser Woche von mir gelesen. Ich glaube auch von Alex am Strand. Ich glaube, der kann nicht ohne uns. Ich glaube, er hört uns auch. Wir werden aber nicht sagen, an welchem Strand, das mag er nicht. Ist auch, finde ich, auch Quatsch. Privat, das bleibt privat. Aber
ich hätte Strandmusik da, aber das kommt ja immer erst am Ende.
Genau.
Das darf man ja jetzt nicht vorher machen.
Mhm.
Aber Alex hat jetzt wahrscheinlich seine eigene Strandmusik im Hintergrund einfach. Für den klingt der ganze Podcast, als ob er jetzt gleich enden würde. Ab Minute 1.
Ja, genau. Und er denkt sich jetzt schon zu diesem Zeitpunkt, wie, ihr habt noch einen Gesprächspartner? Ja. Ihr habt doch jetzt schon eine Stunde rum oder sowas. Ja, wir haben noch einen Gesprächspartner, denn wir gehen, wir haben es ja gerade schon gesagt, nach Vechta, zu Rasta Vechta. Wir haben schon viel über diesen Verein in den letzten Wochen und Monaten gelernt. Über diese unfassbare Geschichte, die sich da abspielt. Tabellendritter. Nach dem aktuellen Stand sind sie Dritter, ne? Sind jetzt Dritter.
Ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil die Spiele
so unterschiedliche Spiele
krumm und schief sind, aber sie sind Dritter aktuell, ja.
Also das wäre schon, und erste Runde wäre dann gegen den Sechsten, das ist momentan
die Telekom Baskets Bonn, allerdings ist das ja alles.
Ist alles durcheinander noch,
ja. Also wenn man jetzt die Niederlagen nimmt, dann wäre theoretisch Alba noch vor ihnen, wenn man damit rechnet, dass Alba diese Spiele gewinnt, genauso wie Bamberg. Also sind sie... Wenn man davon ausgeht, dass Bamberg die zwei Spiele, die sie weniger haben, gewinnt und Alba die 3 Spiele, die sie weniger haben, dann wären sie Fünfter. Aber die müssen die Spiele natürlich auch erstmal gewinnen.
Mhm. Okay, dann wäre Bamberg Vierter, dann wäre Bamberg Fechter auch eine mögliche Erstrundenkonstellation.
Das wäre hochinteressant.
Wow.
No Defense gegen All Defense.
Also die Vorfreude auf die Playoffs steigt auch jetzt schon, obwohl wir noch zwei Monate hin haben, um Himmels Willen. Aber mal ganz im Ernst, diese Saison hat irgendwie Fahrt aufgenommen, finde ich. Also da war in den ersten Wochen, dachte ich so, okay, diese Saison wird viel über Basketball-Nationalmannschaft gehen, Qualifier, WM und sowas und die Bayern werden alles in Grund und Boden spielen, in der BBL und Abstieg, mal gucken. Jetzt ist oben wie unten ist alles in wilder Aufregung, also auch ja natürlich am Tabellenende, Bremerhaven gewinnt, Jena ist auch mittendrin wieder im Strudel mit der Verletzung von Williams.
Müssen wir vielleicht kurz noch mal drauf eingehen? Der letzte Wurf von Julius Jenkins, faul oder nicht faul für dich?
Gut, ich habe das nur einmal gesehen und hätte jetzt gesagt, kein Foul, aber es gibt wohl auch Stimmen, die sagen, es war faul.
Also,
aber das ist so, also mal ganz im Ernst, Basti, es gibt so viele knappe Geschichten.
Ja, genau.
Was willst du denn da sagen?
Es gab, war halt ein großer Aufreger, na klar, so einem engen Duell zwischen zwei Abstiegskandidaten, so ein wichtiges Spiel und dann diese letzte Szene. Für mich ist es ein guter No-Call, weil man, finde ich, für den Kontakt am Arm durchaus einen Foul geben könnte, aber man könnte auch einen Offensiv-Foul pfeifen dafür, wie Julius Jenkins halt kickt. Mhm. Also er tritt halt einfach aus.
Es wird oft auch gemacht vom Werfer dann nochmal dieser Kick, um diesen Kontakt zu erzeugen. Ja. Obwohl das eigentlich immer sehr offensichtlich eben, naja. Gut, wir wollten nach Fechter, wir gehen nach Fechter, wir gehen zum jüngsten Spieler des Kaders, ich glaube sogar in der BBL, ich weiß es gar nicht, der aktuelle Stand, da ist ja immer wieder mal ein 16-Jähriger irgendwo, der da reinrutscht in eine 12er-Rotation. Aber in dem Fall ist die Geschichte natürlich besonders schön, weil Luke van Sloten, so heißt der junge Herr, mit dem wir gleich reden werden, auch den letzten Korb des Spiels erzielt hat. Er war nur wenige Sekunden auf dem Feld und bekommt in der letzten Aktion den Ball, Fastbreak, Dunking, Sirene, Jubel, deutschen Meister geschlagen. Ich meine, viel schöner geht's eigentlich nicht und deswegen freuen wir uns auf Luke van Sloten. Und da ist er. Grüße nach Fechter. Hallo, Luke.
Moin.
Ja, genau. Moin, sagt man. Ne? Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. So sieht's aus. Vor allen Dingen bei einem, der gebürtig aus Fechter ist.
Ja.
Du bist in Fechter geboren vor, und jetzt wird die ganze Sache ja so richtig interessant, nicht einmal 17 Jahren. Und jetzt schon BBL-Spieler. Das ist ja schon verblüffend, oder?
Ja, also ich glaube, da ist einfach eine ganze Menge natürliches Talent und Größe bei, warum ich ja dann Basketballer geworden bin, glaube ich.
Okay. Ab wann war das denn klar so ein bisschen? Also wann hast du denn gemerkt, dass die natürliche Größe und das Talent einfach da ist? Wie hat sich das denn entwickelt? Erzähl mal aus deinem noch nicht ganz so alten Leben.
Also es kam halt damals dazu, dass wir in der Grundschule ein Basketballturnier hatten und zu der Zeit habe ich aber noch eigentlich nur Fußball gespielt und habe halt das Basketballturnier nur aus Spaß mitgemacht, weil ich halt relativ groß war und eigentlich auch ganz gut war, aber habe halt immer nur Fußballtraining gemacht und Fußballspiele gespielt und mich zu der Zeit nicht wirklich für Basketball interessiert, sondern habe einfach nur aus Spaß mitgemacht, wie gesagt, und dann kam irgendwann von, damals war das ja in Quakenbrück alles, kam einer der, ich weiß nicht, Gerd Meinecke, der hat halt meine Eltern damals gefragt, weil ich halt sehr groß war, ob ich denn Basketball spiele. Und dann meinten die halt nein und dann, ob ich mal vorbeikommen möchte beim Basketballtraining. Und dann bin ich halt hingegangen, hat mir von Zeit zu Zeit immer mehr Spaß gemacht. Und dann hat man halt auch gesehen, dass das Talent da war. Und dass ich einfach besser im Basketball war als im Fußball. Und dann habe ich über eine längere Zeit auch beide Sportarten parallel betrieben, bis ich mich dann einfach irgendwann komplett für den Basketball entschieden habe. Einfach dadurch, dass es mir mehr Spaß macht und dass ich auch einfach besser war als im Fußball.
Ja, ist auch der geilere Sport, machen wir uns mal nichts vor. Mal abgesehen davon, Das war deine Vergangenheit. Die unmittelbare Vergangenheit ist ja noch nicht so lange her. Vor 2 Tagen, dieser Sieg. Du bist jetzt im Erstligakader von Rasta Vechta. Das ist ja sowieso schon mal eine Wahnsinnsgeschichte. Die zweite Wahnsinnsgeschichte ist, dass ihr alles in Grund und Boden spielt in der BBL als Aufsteiger. Und die dritte Wahnsinnsgeschichte, dass ihr am Sonntag den FC Bayern geschlagen habt. Und Achtung, die vierte Wahnsinnsgeschichte ist, du, Dunking, letzte Sekunde im Spiel, wo du gerade ein paar Sekunden auf dem Feld warst. Jetzt erzähl doch mal, wie das für dich war, dieses Spiel zu erleben und diese Situation zum Schluss dieser Partie.
Also generell würde ich sagen, dass es mich nicht wundert, dass wir so gut spielen, weil wir sehr viel, sehr hart arbeiten jede Woche und immer nur von Spiel zu Spiel denken. Egal wer kommt, wir geben immer 100% im Training und im Spiel. Und wir haben auch einfach die richtigen Leute dafür, die auch hinter dem ganzen System stehen und alles dafür tun, dass wir halt jetzt so weit oben stehen bis jetzt. Und dann halt zu mir dann die letzten paar Sekunden. Es ist schon krass. Also ich hätte niemals selber gedacht, gegen den amtierenden deutschen Meister bei einem 18-Punkte-Heimsieg meine ersten 2 Punkte in der BBL zu machen per Dunking. Ich glaube, das war einfach noch so die Kirsche auf der Torte von dem ganzen Spiel, was einfach eine mega Mannschaftsleistung war und gezeigt hat, dass wir halt mit jedem Team mithalten können, dass wir gegen jedes Team spielen können und nicht, wie viele wahrscheinlich dachten, besonders mit der Vorgeschichte von den letzten 2 BBL-Saisons wieder klanglos absteigen, sondern ich glaube, die ganze harte Arbeit sieht man jetzt und das zahlt sich auch aus.
Ja, spricht schon wie ein Großer. Also man denkt von Spiel zu Spiel und das Team steht im Vordergrund. Das ehrt dich sehr. Du darfst aber mit 16 Jahren auch noch ein bisschen rumspinnen. Das soll dir durchaus gestattet sein. Denn dein Name fällt natürlich auch, logischerweise, du bist ja auch im U-Kader, U18 zum Beispiel, immer wieder im erweiterten Kreis dieser Auswahlteams. Ganz klar müssen wir dich da fragen, was denn so Wünsche, Träume und Ziele sind. Gibt's die oder denkst du tatsächlich nur von Spiel zu Spiel?
Also für mich ist jetzt, ich denke kurzfristig, sage ich mal, natürlich hat man langfristige Ziele, also mein Ziel, mein Traum ist natürlich, glaube ich, wie jeder deutsche Basketballer, der schon so weit oben spielt, irgendwann in die NBA zu gehen. Das ist halt ein Lebenstraum, den man sich erfüllen kann. Dafür muss man halt, wie gesagt, sehr viel, sehr hart arbeiten und die Extrastunden auch reinstecken. Aber in der Saison denke ich auch nur von Spiel zu Spiel, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, wie ich was besser machen kann, wie ich dem Team helfen kann. Ob es jetzt auf der Bank ist mit viel Emotion und Energie oder wenn es halt auf dem Spielfeld mal ist. Wie gesagt, also unser Ziel ist einfach, jede Woche alles zu geben, um das bestmögliche Resultat am Wochenende nach Hause zu bringen.
Ja, du hast ja auch schon internationale Erfolge gefeiert mit der U-Auswahl AST, das Albert-Schweitzer-Turnier gewonnen. Ja, was schon mal eine Riesensache ist. Und viele Grüße von Fabian Villmeter, der war gerade unser erster Gesprächsgast. Er sagt, wir können ja mal mit dir ein bisschen über die Sommerplanung reden. Da denkt Fabian, dass du die U18 Europameisterschaft fest eingeplant hast.
Ja, klar, also es ist jedes Mal eine Ehre, sag ich mal, überhaupt in so einem erweiterten Kader allein schon eingeladen zu werden und zu den Lehrgängen zu fahren. Und natürlich, also ich habe jetzt die letzten 3 Jahre schon gespielt jeweils. Es ist immer eine große Ehre, dann mitzufahren, für Deutschland zu spielen. Und ich würde auch niemals dazu Nein sagen, nicht hinzufahren, weil da gibt's ganz viele andere Basketballer, die wahrscheinlich genau den gleichen Traum haben und genauso viel arbeiten, die es auch wahrscheinlich noch verdient hätten dazu. Deswegen würde ich sagen, dass ich nicht dahin fahre, einfach aus keiner Lust oder so, sondern jedes Mal, wenn ich gefragt werde, ob ich oder eingeladen werde zu einem Lehrgang, zu so einer Europameisterschaft, dann fahre ich da mit Freude, mit Stolz jedes Mal sehr gerne hin.
Klingt sehr professionell. Wie ist das denn eigentlich so? Du hast ja den NBA-Traum gerade schon erwähnt. Wir haben mit Fabian vorhin drüber gesprochen, wenn er Jungs wie dich trainiert, ob er ihnen die NBA-Flausen, sowas wie, ich habe gesehen, wie James Harden spielt, das will ich jetzt auch so machen, austreiben muss, oder ob die Jungs total diszipliniert sind. Wie ist das denn bei dir? Schaust du NBA, guckst dir Moves ab oder Taktiken und gehst damit auch in dein Spiel, bis der Trainer sagt, jetzt mach mal hier nicht einen auf James Harden, sondern mach mal jetzt hier Blockstellen und Team und Pick and Roll. Hast du deine wie ist das bei dir?
Ich bin generell, also ich guck NBA auch, also auch live ab und zu mal so die Spiele. Aber ich bin halt eher ein größerer Fan von europäischem Basketball. Also Leute wie Luka Doncic, der jetzt in der NBA spielt, der hat halt, oder ich finde halt sein Spiel mit am schönsten oder am smoothesten, einfach weil der halt aus Europa kommt und viel gelernt hat, weil ich glaube, in einem Club wie Real Madrid ist halt so, das ist schon was anderes als NBA. Ich finde europäischen Basketball, wie gesagt, schöner, also nicht so viel eins gegen eins oder sowas, sondern ich bin da eher ein Freund von Ball-Movement, von Taktikspielchen, anstatt von so einem 1 gegen 1 Gespiele.
Also das ehrt dich ja noch mehr, Luke, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem ist dieser NBA-Traum da, einfach weil es so, ja, du bist noch so jung, also bist ja tatsächlich erst 16. Wie entsteht dann dieser NBA-Traum? Also durch das Wissen, dass das die besten Spieler sind, aber auch durch diesen Glamour, der das Ganze umgibt, oder einfach durch diese sakrisch viele Kohle, die man da verdienen kann?
Also für mich ist einfach, es wird ja immer gesagt, die besten Spieler spielen in der NBA, und so Leute wie zum Beispiel Isaiah, den ich natürlich auch kenne, zu sehen, dass solche Leute das in der NBA schaffen, das ist für mich immer wieder so ein Ansporn auch, es selbst zu schaffen, einfach um sich auch mit anderen zu messen. Und dann, wie gesagt, die besten Spieler spielen in der NBA, und einfach sich mit denen zu messen, nicht zu vergleichen, aber einfach gegen die zu spielen, und wahrscheinlich auch einfach das Drumherum mit Reisen und alles, ist halt eine Erfahrung wert, glaube ich. Und so entsteht halt ein Traum. Und wenn man früh mitbekommt, natürlich, dass die NBA die beste Liga ist, man will natürlich immer der Beste sein, so gut sein, wie es geht. Und wenn es bis zur NBA geht, dann will man natürlich auch dahin kommen.
Du hast gerade schon Isaiah Hartenstein angesprochen, natürlich gemeinsame Vergangenheit bei Quakenbrück. Jetzt hat Hartenstein natürlich eine sehr bewegte Karriere gemacht, ne? Also aus Deutschland nach Litauen, dann G-League, dann wieder NBA, dann wieder G-League zurück. Hast du mit ihm über diese Perspektive schon mal gesprochen? Also hat er dir zum Beispiel sowas gesagt wie, Junge, bleib lieber noch ein Jahr länger in Europa oder sowas?
Nee, also selber habe ich nicht mit ihm gesprochen, aber ich beobachte natürlich seine Performances auch, und für mich steht auch zum Beispiel sowas wie College nicht in Frage. Möchte lieber in Europa bleiben, ob es jetzt innerhalb Deutschland ist oder auch im Ausland. Einfach hier mein Spiel entwickeln, um dann quasi von hier aus zu meinen Weg zu gehen. Ob es dann in die NBA reicht, wird man dann sehen, wenn ich hart genug arbeite, hoffe ich natürlich, dass es soweit kommt. Aber sonst.
Ja, ist ganz interessant, ja. Luke, weil natürlich der DBB sich sehr bemüht in den vergangenen Jahren, auch super, super viel dazu mitgearbeitet hat, Spieler wie dich hier in Deutschland zu behalten und hier zu entwickeln, statt auf irgendeinem fremden College, wo man unter Umständen ja auch gar nicht artgerecht eingesetzt wird. Ne? Es gibt ja auch viele Beispiele, Richie Freudenberg zum Beispiel, kann ich mich erinnern, die da versauert sind auf dem College und die einfach nicht richtig gefördert wurden.
Ja, also ich denke, jetzt hier in Vechta habe ich besonders eine sehr, sehr, sehr gute Situation. Ich meine, mit 16 Jahren können, glaube ich, nicht viele sagen, dass sie so gut in den BBL-Kader integriert werden. Oder so einem guten Coach mit richtig guten Spielern, mit guten Teammates, die sich auch um einen kümmern. Deswegen glaube ich, dass ich hier eine sehr, sehr gelungene und sehr komfortable Situation habe und die mich weit bringen kann. Und ich bin auch froh, dass ich dann hier meinen Weg gehen werde.
Ja, also du hast natürlich den großen Vorteil, dann bei einem Verein wie Vechta sicherlich dann auch in absehbarer Zeit in Zukunft viel Spielanteile zu bekommen. Und das ist ja das, was wir als Beobachter immer wieder feststellen, dass euch jungen Leuten das vor allen Dingen gut tut. Ne? Viel Spielanteile, ja. Viel Verantwortung. Und da hast du in Vechta sicherlich ein perfektes Surrounding. Das ist natürlich schon mal eine Riesengeschichte. Ja, eine Erfolgsstory ohne Ende. Jetzt schaut ihr so jeden Tag so auf die Tabelle immer noch auch? Oder wie ist das so? Oder doch lieber auf die Plays, die der Gegner am nächsten Wochenende läuft? Weil das ist tatsächlich die ungewöhnlichste Situation für einen Aufsteiger, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten erlebt haben. Das ist schon was fast Einmaliges. Aber ich mag das auch, wie du sagst, es ist für euch gar nicht mehr so fremd, weil ihr euch einfach ja bewusst seid, wie stark und wie gut ihr Basketball spielen könnt.
Ja, also natürlich guckt man auf die Tabelle und denkt sich so, krass, dass wir so weit oben stehen, was ich glaube 90% in Deutschland wahrscheinlich an Basketball Mitverfolgern wahrscheinlich nicht gedacht hätten. Aber die Leute, die bei uns in der Organisation arbeiten, die Trainer, die Spieler haben von Anfang an dran geglaubt, also wir haben immer an uns geglaubt, dass wir halt gut spielen und wir spielen einfach nach unseren Prinzipien, spielen unseren Schuh jedes Mal einfach so, wie wir können, immer mit 100% und wir konzentrieren uns nur auf uns, wir konzentrieren uns nicht viel auf den Gegner, wir versuchen immer das, was wir machen, bis zur Perfektion zu machen. Und ich glaube, dass es, wie gesagt, sehr viel harte Arbeit ist. Und am Anfang der Saison war es natürlich auch ein bisschen schwerer. Man musste sich so einfinden. Aber jetzt über die Saison sind wir sind schon quasi Brüder, sage ich mal.
Oh, das ist schön.
Die sich alle sehr, sehr gut verstehen und sehr gut auch auf dem Spielfeld verstehen und wissen, was sie machen. Und da herrscht auch ganz selten vielleicht mal irgendwie Zoff oder so, sondern wir muntern uns gegenseitig auf, wenn irgendwas falsch gelaufen ist. Also die Teamchemie stimmt auf jeden Fall.
Wenn wir uns jetzt nicht nur auf euch als Kollektiv, sondern mal als auf dich als Spieler konzentrieren, du bist 2,3 Meter groß, ist das richtig?
Ja.
Hast damit ja eigentlich die perfekte Größe, um im modernen Basketball eigentlich die 3, die 4 und vielleicht in manchen Systemen sogar die 5 zu spielen. Was würdest du denn sagen, fehlt deinem Spiel? Was sind Skills, an denen du gerade arbeitest?
Also generell, man kann natürlich alles immer verbessern. Was mir, glaube ich, gerade am meisten, was heißt Sorgen bereitet, woran ich viel arbeiten möchte, ist mein Wurf, dass der konstant wird. Dann mein Ballhandling, ich möchte viel selber aus dem Pick-and-Roll spielen können. Ich meine, mit TJ Bray haben wir, glaube ich, einen der besten Pick-and-Roll-Spieler der Liga, von dem man auch viel, viel lernen kann. Dann natürlich meine Defense mit meiner Größe, dass ich da sehr explosiv in der Defense sein kann und auch verschiedene Positionen verteidigen kann. Und dann denke ich, dass mein Spiel sich immer weiter aufbauen wird auf den Sachen. Und sonst aber an allem, ich will immer an allem arbeiten, dass mein Overall-Game halt einfach besser wird.
Auch in der Schule übrigens? Also wird da auch noch am großen Latinum gearbeitet oder ist für dich Schule schon gar kein Thema mehr, weil du weißt, du wirst eh Basketballprofi?
Ich habe wahrscheinlich einen der ungewöhnlichsten Wege eingeschlagen. Und zwar habe ich jetzt 10 Jahre Schule gemacht. Mhm. Mache jetzt auch nebenbei ein Freiwilligenjahr bei Vechta im Verein. Weil ich brauche 12 Jahre sind ja Schulpflicht bei uns. Und dann das ersetzt quasi ein Schuljahr. Und dann konzentriere ich mich halt primär auf den Basketball jetzt.
Okay, und das freiwillige Jahr in der Organisation Rasta Vechta ist einfach, dass du 3-Punkte-Würfe trainierst. Also nochmal extra Schichten.
Erstens das, ja. Und wie gesagt, ich brauche halt ein Jahr von der Schulpflicht noch mehr, ja. Weil sonst müsste ich halt noch zur Schule gehen und dann hätte ich halt, wie gesagt, vormittags keine Zeit, könnte die Trainingseinheiten nicht machen. Mhm. Aber ich glaube, dass ich dann damit den richtigen oder für mich richtigen Weg gegangen bin und ich bin auch davon überzeugt, dass es so klappen wird, auf jeden Fall.
Ja. Luke, dann sagen wir ganz lieben Dank. Das hat uns unheimlich viel Spaß gemacht am Sonntag. Also ich war persönlich ja vor Ort das erste Mal in Vechta und dann direkt so ein Spiel zu sehen. Dazu noch Après-Ski-Musik nach der Partie. Das ist sehr stimmungsvoll. Ich glaube, dass das die perfekte Umgebung für dich ist, in nächster Zeit dort zu einem richtig guten Basketballer zu werden. Vielen lieben Dank für deine Zeit und liebe Grüße nach Vechta und man sagt auch zum Ende Moin bei euch, ne? Moin, bis zum nächsten Mal. Alles klar, Luke.
Ciao.
Danke dir.
Ciao.
Tschüss.
Jo. Mein Gott, ja, echt. 16 Jahre. Das ist, wenn er noch leben würde, würde Michael Jackson nach Rastafechter zum Basketball gehen. Oder?
Das musst du jetzt erklären.
Michael, du bist Stand-Up-Comedian. War das kein Witz für deine Show? Oder ist der zu hart?
Ja,
nee, darf man nicht
kein
sagen.
Witz für mein Set auf jeden Fall.
Ach so, du bist nicht so im Bereich.
Nee, ich arbeite clean tatsächlich.
Du arbeitest clean?
Ja, ich mag das
alles. Du magst keine Vulgärwitze?
Ja, schon, aber das Problem ist, es gibt, glaube ich, zwei Leute auf der Welt, die es können und von denen ist auch okay und der Rest ist halt einfach Müll für mich.
Und das ist eines Louis C.K.
Aber den darf man jetzt auch
nicht mehr. Den darf man auch nicht mehr nennen, weil der auch schon ins Fettnäpfchen. Fettnäpfchen, okay. Moment, aber she said yes.
Gut. Ja,
Gottes Willen. Schwierige Diskussion.
Eieiei.
Und der andere ist?
Jetzt war es gerade noch so schön mit Luke von Sloten, alles so schöner Abschluss. Und dann kommt jetzt das.
Wer ist der zweite Comedian, der das kann?
Bill Burr ist, glaube ich, der zweite, der es gut kann.
Gut. Aber wir waren ja nur ganz kurz vulgär. Und auch nur ganz wenig.
Ja.
Also ganz harmlos.
Wo wollten wir eigentlich hin ursprünglich damit?
Wir wollten zu unserem Überraschungsanruf. Oh. Wir sind am Ende, nicht ganz am Ende, wir haben eine Mail bekommen, wo eine Hörerin schrieb, die Mail finde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht, aber warte mal eben ganz kurz, da ist sie vielleicht, ich weiß es gar nicht. Wurde uns gesagt, dass heute jemand Geburtstag hat. Und dass wir, es auch eine schöne Idee wäre, wenn wir als Überraschungsanruf, den wir eh schon einige Zeit nicht mehr verwendet haben oder nicht mehr angewandt haben, sagt man das so, einfach mal das Geburtstagskind anrufen, einen Stammhörer anrufen und ihm zum Geburtstag gratulieren. Der weiß von nichts, seine Frau weiß von allem und das sind gute Voraussetzungen.
Auch für eine Ehe generell.
Für eine Ehe generell und für vielleicht einen schönen Geburtstag heute und deswegen rufen wir das Geburtstagskind jetzt mal an. Hallo, wer ist da bitte?
Hallo, hier ist Andreas Ziegmann.
Hallo Andreas, mein Name ist Michael Körner von Magenta Sport.
Ja, habe ich erkannt, servus, hi.
Ja, hallo, bei mir sitzt Basti, du bist direkt in unserem Podcast Abteilung Basketball gelandet als Überraschungsanruf des Tages.
Ja, servus, das ist wirklich sehr überraschend, ja.
Zum Geburtstag, viel Glück.
Ja, die Info haben wir nämlich bekommen, Andreas. Du hast Geburtstag heute.
Ja, vollkommen richtig.
Und wir sagen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Danke.
Schönes Sternzeichen übrigens, wie ich finde, by the way.
Hast du da auch Geburtstag, oder was?
Ich habe da auch Geburtstag. Meiner steht noch an, aber wurscht. Ja, du hast heute deinen Ehrentag. Du bist Stammhörer mit deiner Frau zusammen. Dir hat das alles eingefädelt, bei der kannst du dich übrigens bedanken.
Soll ich das später machen, ja.
Bei unserem Podcast. Erzähl uns ein bisschen was von deiner Basketball-Euphorie. Wofür schlägt dein Herz?
Wofür? Allgemein eigentlich für Basketball.
Für welchen Verein?
Ich bin in Bamberg geboren, dementsprechend bin ich mit dem Bamberger Basketball groß geworden. Ich war noch in der Graf-Stauffenberg-Halle beim Basketball. Das waren coole Erinnerungen. Das war noch ganz anders als früher. Dementsprechend schlägt das Herz natürlich für den Bamberger Basketball. Aber mittlerweile bin ich eigentlich ein großer Basketball-Fan, Euroleague-Fan, war bei ein paar Final Fours. Also allgemein Basketball, aber europäischer Basketball, das ist mein Ding.
Okay, also welches Final Four hast du gesehen zum Beispiel? Berlin, denke ich mal dann, als naheliegendes Final Four?
Ich war damals nach meinem Ziel, das war 2009, war in Berlin, da war ich. Mhm. Dann war ich in London, ich glaube das war 2013 und in 2015 war glaube ich nochmal Berlin. Das waren die drei, die ich mitgenommen habe.
Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Und dieses Jahr ist es in Vitoria, das ist ja auch ein schönes Ziel eigentlich, ne?
Genau, ja, da muss ich mal schauen.
War das, wurde das nicht zum Geburtstag geschenkt heute von deiner Frau, das Final Four in Vitoria?
Bis jetzt noch nicht, aber ich werde es mal andenken, vielleicht nächstes Jahr dann, ja.
Also. Ja, ich weiß gar nicht, wo es nächstes Jahr ist. Gibt es schon einen Plan für nächstes Jahr? Nee, ich kenne auch nur Vitoria von diesem Jahr. Und was, wenn du dein Bamberger Herz so noch halbwegs schlägt für Brose, wie ist deine Meinung zu dem, was da in dieser Saison gelaufen ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, insgesamt ist es natürlich schlecht losgegangen. Bei Bagatskis hat mir irgendwie wenig, mir hat die Struktur teilweise ein bisschen gefehlt, viel 1 gegen 1. Mhm. Das hat aber auch die Stärke, und so ein Tyrese Rice hat natürlich die 1 gegen 1 Stärke. Ich finde, seitdem der Perego Head Coach ist, ist das Ganze strukturierter. Es wird besser, finde ich. Und auch Spieler, die vorher nicht so gut waren, blühen jetzt wieder auf. Ich finde, Wahnsinn, was der Elias Harris zurzeit zum Beispiel spielt. Absolut. Er war ja vorher Sport, also gefühlt schon fast Sportinvalide. Und es ist Wahnsinn, was der jetzt raus hat. Oder auch ein Heckmann taut auf. Also ich finde, es wird jetzt wieder besser und man fühlt sich etwas an die Trinkieri-Zeiten erinnert, was natürlich nicht verwunderlich ist, wenn man die Vita von Federico Perego anschaut.
Ja. Also erfolgreich der
Reset-Knopf
gedrückt.
Der Reset. Ja, genau der, ja.
Der Reset-Knopf.
Ich bin mal gespannt, ob der nach der Saison wieder gedrückt wird.
Ja, also man weiß es nie. Die Bamberger sind tatsächlich ja noch in allen Wettbewerben vertreten, beziehungsweise haben den Titel schon gewonnen. Also da steht ja auch noch was an im Bereich Champions League und unter Perego alle Spiele gewonnen. Und ansonsten so in der BBL, wenn du dir Euroleague anschaust, die Bayern als der deutsche Vertreter, wie glaubst du, klappt das noch mit den Playoffs? Wird das noch was? Wie werden sie in Kaunas spielen? Das Spiel ist Donnerstagabend, also für den Fall, dass man es noch nicht weiß, das Ergebnis.
Ja, das wird, glaube ich, hart jetzt noch. Das mit Maccabi war ein bisschen schade und krass, fand ich, wie sie da verloren haben. Das Spiel habe ich gesehen. Mhm. Das wäre auf jeden Fall sehr wichtig gewesen. Kaunas darf man, finde ich, nicht unterschätzen. Die können immer gefühlt einen raushauen. Vor allem das Spiel ist in Kaunas, oder?
Das Spiel ist in Kaunas, ja. Donnerstag 18:45.
Ja, also von daher ist das auch nochmal, glaube ich, also die müssen schon kämpfen. Ich traue es ihnen ehrlich gesagt zu, dass sie es schaffen, aber jetzt auch wieder gegen Fechter eine ganz schöne Schlappe gekriegt. Mhm. Bin ich mal gespannt, ob sie jetzt einbrechen oder die Kurve kriegen. Das kann auch die Mannschaft natürlich jetzt nochmal richtig zusammenschweißen und nochmal stärken und dass sie dann Richtung Playoffs angreifen. Mhm. Fände ich cool, dass, wenn endlich mal eine deutsche Mannschaft auch die Playoffs schaffen würde, auch wenn das den BBL-Spielplan dann vielleicht durcheinander haut. Aber
sprichst ein sehr sensibles Thema an, Andreas. Also ich glaube, dass man in Köln in den Büros zittert für den Fall, dass die Münchner in die Euroleague-Playoffs kommen. Und heute auch noch, also da gibt es auch noch mal ein Terminproblem mit den Würzburgern, wenn die ins Halbfinale des FIBA Europe Cups kommen, aber das ist nochmal ein Spezialthema. Ja, der Spielplan, der berühmte. Andreas, wir wünschen dir einen fantastischen Geburtstag. Man hat gemerkt, dass du viel Ahnung vom Basketball hast. Bleib uns treu als Hörer erhalten, deine Frau Janina natürlich auch. Ne? Also bleibt uns treu, schaut weiter Basketball bei Magenta Sport. Nicht vergessen, den Urlaub dieses Jahr nicht zwischen dem 31. August und 15. September buchen.
Das ist Fakt. Die Weltmeisterschaft muss her bei dem Kader.
Ja. Oder eben in China den Urlaub verbringen. Das kann natürlich auch, weiß nicht, ob das so.
Aber in China und trotzdem über Magenta Sport schauen, bitte.
Ich weiß nicht, ob das vom Internet ob die Chinesen das Internet
VPN. Ist von Magenta Sport, oder?
Oh, das. Wow. Keine Spezialthemen, bitte, Andreas. Also am besten bleibt man in Deutschland und schaut es da. Aber ich weiß, ich kann da wirklich nicht genau. Ich weiß gar nicht, die Chinesen das Internet freischalten dann für.
Natürlich.
Die Chinesen ist doch freies Land, oder? Auch ein schwieriges Thema. Okay, Andreas, ganz lieben Dank für deine netten Worte und viele Grüße an deine Frau. Und ich hoffe, ihr habt euch, habt noch einen schönen Tag und feiert ordentlich.
Ja, danke gleichfalls.
Der wievielte Geburtstag war es? Dürfen das noch wissen? Der wievielte Geburtstag war es?
30 war ich heute.
Ach, du, eine runde Zahl auch noch.
30?
Ja, ja.
Oh. 30.
Ich glaube, deswegen hat sie es wahrscheinlich eingefädelt, sonst hätte sie das nicht gemacht. So wichtig bin ich jetzt nicht, dass ich hier vom Podcast angerufen werden muss.
Nein, aber wir fanden 30 natürlich eine ganz schöne Zahl. Ja. Oh, da war ich, damals habe ich, ein bisschen überlegt, oh, man ist da nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht so richtig alt.
Du hast ja selber gerade schon gesagt, damals.
Damals, ja. Ja, es ist tatsächlich 20 Jahre her. Es ist unfassbar, wie das vergeht.
Was würdest du sagen, auf welcher Stelle das Power-Ranking der schönsten Geschenke, die dir deine Frau bisher gegeben hat? Wo landet Michael Körner?
Da muss ich ja die 11 sagen, oder?
Alles klar. So, das war's. Andreas, lieben Dank. Alles Gute und viel Spaß heute noch.
Ja, danke auch.
Jo. Ciao. Ciao. So, da hat es doch mal ordentlich gemenschelt hinten raus, oder?
Ah ja, schön. Mein Herz hat sich erwärmt, vor allen Dingen nach dem kurzen Abschweifer auf zu Louis vorher. Wir sollten lieber schnell die
Aloha-Taste drücken, bevor wir nochmal zu Michael Jackson zurückkehren. Nein, wir wollen es menschlich ausklingen lassen. Wir wollen uns erfreuen an den schönen Dingen des Lebens, an Geburtstagen, an Rasta Fechter und an
Alex Dechans Urlaub.
Natürlich. Alex Dechans Urlaub. An deine wunderbare Vertretung mal wieder. Auch nächste Woche wirst du hier sitzen.
Mhm. Außer ich werde rausgewählt vom Publikum.
Oder es kommt die Zombie-Apokalypse.
Oder es kommt die Zombie-Apokalypse.
Und du wirst nicht überleben.
Ich meine, ein Zombie könnte das ähnlich gut co-moderieren, wie ich finde. Also ich habe jetzt nicht
vielleicht so ist also ich weiß nicht, ob ich lieber einen Zombie angucken möchte oder dich. Ich habe mich noch nicht entschieden.
Ich hätte eine deutliche Wahl, eine eindeutige Wahl.
Die Zombie-Apokalypse. Ich hoffe, ich kann heute Nacht gut schlafen. Gut, alles klar, das war's. Bis nächste Woche, Dienstag. Gute Zeit.
Bis dann.
We treat people here with complete respect. This is Germany.